sind viele junge Leute auf dem Markt, kleine Bands, die natürlich aggressiv spielen. Mhm. Gute Musiker, keine Frage, nur oft fehlt mir halt so die Emotionen im Sinne von Weichspielen, ja. Weil ich wurde auch schon gefragt, was hast du denn beim Mosch gelernt? Ich habe natürlich nichts beim Mosch gelernt. Der hat keine Lehrlinge eingestellt. Das hört sich ein bisschen blöd an. Der hat Leute gesucht, die sein Ding machen. Du hast fast sogar mehr Vorteile, weil du schon viel rumkamst, was du eben kein Studio merkst. Du merkst, wenn neue Leute kommen, Studenten, die beherrschen Instrumente, natürlich geil, Heidenkonzert, toll, ja. Und dann ist meistens erst mal Schluss, weil sie Routine gar nicht haben, ja. Ich habe immer einen Dreierblock, Polka, Walzer, Marsch oder Polka. Und der Polka war um und er erzählt 1, 2, 1, 2.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr könnt dieses schöne Wetter mittlerweile genauso genießen wie ich. Und ihr könnt mir gleich einen Gefallen tun, nämlich dieser Podcast ist beim Deutschen Podcastpreis nominiert und es gibt eine Publikumsabstimmung, die geht noch bis zum 20. Mai, also gar nicht mehr so lange, wenn dieser Podcast hier rauskommt. Und es wäre richtig toll, wenn ihr mir eure Stimme schenkt und somit der Blasmusik so ein bisschen mehr Präsenz in den Medien, zumindest in diesem Medium hier, verschafft. Ihr findet den Link in den Shownotes, das Ganze dauert 10 Sekunden und ihr würdet mir einen riesigen Gefallen tun. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, wie immer der Supporter und das ist Buffet Grandport, genauer gesagt die Marke B&S, denn die haben eine neue Trompetenserie rausgebracht, die Personality. Personality deshalb, weil drei Trompeter dabei mitgewirkt haben, nämlich Benny Brown, Thomas Nderker und Martin Hutter. Und so gibt es auch drei verschiedene Trompetentypen, die genau auf die Spielart dieser drei Spitzentrompeter zugeschnitten wurde. Und ich durfte dieses schon ausprobieren. Mir taugt am besten das Benny Brown Modell, denn damit kann ich meine Sachen, die ich zu spielen habe, nämlich von symphonischer Blasmusik über traditionelle Blasmusik bis hin zur Soulband, sehr gut bedienen und komme da auch klanglich genau rein. Welcher Spielertyp ihr seid und welche Trompete am besten zu euch passt, das solltet ihr selbst ausprobieren. Mein heutiger Gast ist Eddie Sagert. Eddie und ich kennen uns schon seit über 20 Jahren, denn ich durfte als 17-Jähriger damals für einige Jahre bei der Originalkapelle Egerland unter seinem Dirigat spielen. Und ich durfte damals sehr, sehr viel über Egerländer Blasmusik lernen, das mich dann auch dazu inspiriert hat, ein eigenes Blasorchester zu gründen. Unsere Wege sind dann erstmal auseinandergegangen und wir haben uns letztes Jahr zufällig mal wieder bei einer Mucke gesehen, nachdem ich jetzt auch hier in Mainz bin, wo er eigentlich auch im Polizeiorchester spielt. Und dieses Jahr haben wir uns zusammengesetzt und einfach mal gesprochen, denn er geht jetzt bald in Rente aus dem Polizeiorchester. Und ich wollte einfach wissen, wie waren die letzten Jahre? Wie blickt er eigentlich auf die Egerländer Blasmusik heute zurück? Was hat er bei Ernst Mosch für sich mitnehmen können? Und vieles, vieles mehr, denn er hat doch ganz schön viel in seinem Musikerleben erlebt. Es ist auch nicht der geradlinigste Musikerwerdegang, aber ich will nicht zu viel verraten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Eddie Sagert beim Blasmusik-Podcast. Mein heutiger Gast spielt Trompete im Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz. Daneben konnte man ihn jahrelang auch im Fernsehen bei den Hessen-Musikanten sehen. Außerdem spielte er bei Ernst Mosch und seinen Original-Egerländer-Musikanten. Woher man ihn aber hauptsächlich kennt, ist die Originalkapelle Egerland. Seit 1978 selbst Flügelhornist, übernahm er 2003 bis zu ihrem Ende 2016 die musikalische Leitung und prägte mit seinen Kompositionen und Arrangements den typischen Sound. Ich freue mich, dass ich den Egerländer Liedermacher heute begrüßen darf und sage herzlich willkommen, Eddie Sagert.
Hallo, seid gegrüßt.
Hi. Eddie, welches Stück hast du dir als letztes bewusst angehört?
Du wirst lachen. Natürlich von meinem großen Vorbild Ernst Mosch, und zwar die LP oder CD Die ganze Welt ist himmelblau.
Mm.
Ja, genau. Mm. Der Grund war folgender. Ich habe 3-4 Weihnachtskonzerte, Neujahrskonzerte gespielt mit den Manhattan Pops.
Ja,
ja, ja. Mit Streicher ist es. Und das hat mir so gut getan vom Sound. Der hat auch teilweise erinnert an James Last, so ruhige Stücke, Games at Lovers Play, so. Und da habe ich überlegt, was hat der Mosch vielleicht Gedanken gehabt, auch so ähnlich zu produzieren? Es gibt ja viele Mosch-Aufnahmen, die sehr gediegen sind oder überwiegend gediegen sind und ruhig. Und das, diese Schallplatte zum Beispiel, die hat so was Beruhigendes mit diesem Saxophonsatz, Posaunensatz, Flügelherne. Und so toll arrangiert von dem Weinkopf, der weiß, wo die Instrumente geil und toll klingen. Das fasziniert mich. Da habe ich Gänsehaut gehört. Das sind ja der Doppel-LP. Mhm. Habe ich mir im Auto angehört. Ich bin dann hin und zurück gefahren, was dann gereicht hat. Bis zum Ort. Also diese, da habe ich mir gedacht, höchstwahrscheinlich hat der Mosch auch die Idee gehabt, so diese Streicherrichtung. Schön weich, butterweich, nichts irgendwie rausschreien. Und das hat mir gefallen. Und das hat mich da, diese Manhattan Pops, diese Veranstaltung, das Konzert, die haben mich da irgendwie dran erinnert, da motiviert, vielleicht da auch mal drüber nachzudenken.
Auch drüber nachzudenken, sowas nochmal live auf die Bühne zu bringen?
Was meinst du, was live?
Also die Arrangements mit deiner Besetzung?
Ja, diese nicht, aber die Art, so zu spielen und so zu arrangieren oder zu komponieren. Also nicht immer so wuchtig, aber im Moment ist ja der Trend da, sind viele junge Leute auf dem Markt, kleine Bands, die natürlich aggressiv spielen, gute Musiker, keine Frage, nur oft fehlt mir halt so die Emotionen im Sinne von weich spielen. Ja, melodisch spielen, Flügelhorn nicht überdonnern, man, das ist ja kein Schreiinstrument, das ist ja ein schönes Sprachinstrument. Und so würde ich das anlegen wollen. Und da hat mich diese LP vom Herrn Mosch wieder so ein bisschen hingebracht. Ich werde da irgendwie mal angreifen.
Okay, bin ich sehr gespannt, was da so kommt.
Bin selber gespannt.
Hast du schon einen Titel im Blick?
Nee, habe ich nicht. Aber ich habe ja zurzeit, leide ich ja diesen goldenen Egerländer. Und da probiere ich diese Mannschaft so schon ein bisschen drauf zu drillen, dass wir so nicht ganz so wuchtig, ein brutal ist ein blödes Wort, aber nicht so aufgezogen spielt, sondern wirklich in einem dynamischen Bereich bleibt, der erträglich ist für beide Seiten. Für Publikum, für mich und für die Musiker. Ja. Und das macht schon viel aus, wenn der Staatspforte nur mit Pforte spielt.
Ja.
Ja, mit 3 ersten Flügelhörnern. Ja. Das gibt eine schöne Wolke, wie so in die Badewanne steigen bei 35 Grad. Ui, das ist aber schön warm.
Ja. Da denke ich gerade, weil ich ihn auch hinten dran sehe. Hier dein Ex-Chef Hans-Rainer Schmidt hat mal bei einem Workshop gesagt, don't kill the first Flügelhorn.
Yes, da hat er recht.
Ja.
Da hat er auch ein guter Punkt, Hans-Rainer Schmidt, habe ich viel zu verdanken. Ein toller Musiker, toller Arrangeur, Komponist. Also wenn mich einer fragt, wo hast du am meisten gelernt, dann bei ihm.
Okay.
Also super Band, ein toller Mensch, genauso ein Typ, den ich brauche, der angreift, wenn es gilt, der Band hilft, wann es gilt und sich zurückhält, wenn es läuft.
Mhm.
Und das hat er super drauf gehabt und immer ein bisschen mit so einem Daumen hinten ins Kreuz kommt, blas. Das hat mir tierisch Spaß gemacht, das vermisse ich eigentlich bis heute, so die Machart.
Okay. Da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf.
Ja, okay.
Wir hatten es ja vorhin schon mal so ein bisschen, du stehst jetzt kurz vor dem Ausstieg aus der Polizei.
Juhu. Nee, nicht ganz für Juhu.
Ja, aber wie blickst du jetzt auf die letzten Monate?
Ja, wir haben noch ein paar Konzerte. Im Moment laufen Kinderkonzerte, die sehr spannend sind, Schulkonzerte. Es macht mir nach wie vor Spaß. Und ja, ich habe meine 45 Jahre jetzt voll in der Arbeit und höre jetzt einfach mal auf, dienstlich Musik zu machen, weil mir doch der Dienst oft so Termine zwischenhaut, mit denen ich manchmal nicht rechnen kann. Also wenn du privat was hast, ein Orchester hast und Termine und dann kommt halt noch ein Dienst, dann bekommst du nicht immer frei, was auch okay ist. Dann guckt die Band halt blöd aus der Wäsche und das macht mir Stress und das mag ich auch nicht, ja. Und somit ist mir jetzt allen Seiten, mir und der anderen Seite gedient, wenn ich jetzt einfach im Ende Juni in meinen Ruhestand gehe. Und dann schauen wir mal, was der Eddie so treibt.
Was wirst du vermissen?
Was werde ich vermissen? Also ich könnte jetzt sagen, mein Freund und Kollege Markus Privat, aber ich vermisse ihn ja nicht, weil wir uns privat immer noch sehen. Wir spielen schon 36 Jahre zusammen, durch dick und dünn quasi. Vermissen? Ich glaube, ich werde nichts vermissen. Ich gehe eigentlich zufrieden, weil ich mich schon lange darauf vorbereite. Und es war auch nicht alles schön, muss ich dazu sagen. Aber vieles war schön. Ja. Ja, viele tolle Dirigenten erlebt und tolle Veranstaltungen erlebt. Und ja, das wird jetzt abgehakt, war schön. Und jetzt probiere ich, was anderes Schönes zu machen.
Okay. Ich würde gerne ein bisschen biografisch vorgehen.
Ja.
Wie kam Musik in dein Leben?
Das ist eine komische Frage. Also in meiner Familie gibt es keinen Musiker. Es klingt komisch, aber es ist so. Und meine Mutter hat schon gesagt, du warst als Fünfjähriger, hast du dich von Radio gesetzt, Kochtöpfe aus dem Schrank gezogen und Schlagzeug irgendwie da rumgekloppt, aber immer im Takt. So viel konntest du schon mal hören, ja. Und dann hätte ich mir wohl Klaviertastatur auf den Holztisch gemalt und hätte so getan, als würde ich Klavier spielen.
Okay.
Also irgendwas war wohl immer irgendwie da und ich wollte auch immer Klavier lernen, aber es war meinen Eltern damals zu teuer, ein Klavier zu kaufen. Und auch der Unterricht so teuer. Und mein Vater, der hat Posaune ein bisschen gespielt. Da gab es früher in Roggenberg, wo ich herkomme, mein Geburtsort, gab es einen Posaunenchor. Den gab es aber dann schon zig Jahre nicht mehr. Und da hat mein Vater gesagt, so Edwin, du kannst Trompete lernen. Ich rede mit dem Pfarrer, die Instrumente liegen oben in der Kirche um den Glockenturm. Da gehen wir mal hin und da gucken wir mal. Also sind wir dann sonntags nach dem Gottesdienst da hochgeklettert durch die Spinneweben. Da lagen Instrumente ohne Koffer, unlackiert.
Oh ja.
Unter anderem eine deutsche Trompete. Die durfte ich dann kriegen, 50 Mark hat die damals gekostet, die hat er dann in die Kasse da gelegt. Und dann bekam ich meinen ersten Trompetenunterricht in Butzbach bei so einem alten Militärmusiker Willi Schwarz, der war ein relativ bekannter Militärmusiker, auf Pferd ist er geritten, also einer richtig mit viel Kraft. Und so hat er mir auch Trompetenspiele leider beigebracht, ziemlich mit Kraft zu spielen, aber an Schule hoch und runter. Und wenn es hochgeht, drückt drauf. Geht natürlich eine gewisse Zeit, aber umso professioneller das wird, umso unangenehmer wird es. Auch für die Kollegen um dich rum, die dann sagen, oh, du klingst nicht mehr so. Aber was er mir vermittelt hat, dass ich viel üben muss. Und das habe ich damals schon gemacht, 7-8 Stunden am Tag geübt. Ja. Den Spaß hat er mir beigebracht. Und dann ging es halt weiter mit besseren und Dozenten, Lehrern. Dann kam der Jörg Sänger in mein Leben, der nach meiner Lehrzeit bei ihm ein guter Freund von mir wurde, der mir halt die andere Richtung auch sehr gut beigebracht hat, angenehmer zu spielen.
Okay. Ja. Wenn du sagst, 7 Stunden üben, hast du es gemacht, weil du gerne geübt hast oder auch weil Respekt?
Es hat mich niemand gezwungen zum Üben. Ich wollte das und ich mache das bis heute. Das waren mehr 7 Stunden, aber ich glaube 4 Stunden. Also ich beschäftige mich sowieso den ganzen Tag mit Musik. Ich stehe morgens auf und gehe abends ins Bett und irgendwas trallt immer so im Kopf. Aber ich übe nach wie vor viel und übe nach wie vor gerne. Sachen, die ich kann, übe ich, und Sachen, die ich nicht kann, übe ich so lange und kann sie trotzdem nicht. Aber ich übe sie trotzdem.
Ja, ist auch wichtig.
Aus Spaß und damals schon. Also, das ging ja dann so weit, bin in die Schule gegangen, da habe ich schon 7-8 Stunden am Tag geübt. Irgendwann hat es geklingelt an den Roggenberg. Da stand die Polizei vor der Tür. Weil ich mir nichts dabei gedacht habe, es war Sommer und habe immer das Fenster aufgelassen.
Ah, okay.
Und volles Rohr natürlich, da raus aus dem Fenster. Und irgendwann kam die Nachbarschaft, hat mir dann die Polizei auf den Hals geschickt. Und da kamen die zwei Polizisten hoch und der hat wieder mal Glück gehabt. Der eine war auch selbst Musiker, auch Trompete. Da sagte er, Junge, mach doch das Fenster zu, dann ist alles gut. Dann habe ich das Fenster zugemacht und dann war alles gut. Das war so ein Erlebnis, wo ich aber damals als junger Kerl gar nicht drüber nachgedacht habe. Ja. Es hat auch niemand sich beschwert, anscheinend nur die 2-3 Häuser neben
uns. Hätte ich auch mal vorbeikommen können, klingeln und sagen können.
Ja, einfach mal. Hätte man machen können, aber anscheinend hatte ich das nicht so ergeben.
Okay. Und deine Eltern fanden das gut, dass du so viel geübt hast?
Ja, meine Eltern waren viel arbeiten. Die waren nicht so oft zu Hause und abends, dann habe ich natürlich aufgehört. Aber es hat niemand rumgemeckert, außer mal, ich habe 2 Brüder. Der ältere Bruder hat immer oft gesagt, hör doch auf zu üben, du lernst das ja nie, hör auf. Aber er hat Pech gehabt. Ich habe beide gemacht und es ist irgendwie doch geworden. Ja.
Mit welcher Musik bist du damals groß geworden?
Mit allem Möglichen. Also mein Vater hat natürlich klar Blasmusik gehört, aber ich selber bin so ein Beatles-Fan und Bee Gees natürlich. Aber auch noch dazu, aber eigentlich so Beatles, das war so mein Ding. Also mit Blasmusik fing das viel später an. Ich will auch heute nicht behaupten, dass ich nur gern Blasmusik mache. Ich mache es ja gerne, aber ich mache eigentlich alles gern, was gut klingt. Ja, ich setze mich auch gern in irgendein Symphonieorchester, spiele sowas mit, solange das für mich verständlich ist und alles gut stimmt. Also mir nützt auch nichts, eine tolle Polka zu spielen, wenn rundherum nichts stimmt, weder Rhythmus noch Intonation, noch die Melodie oder sonst irgendwas, dann macht mir das auch keinen Spaß. Es muss einfach gut sein. Ich meine, Maria, mit Markus zusammen mache ich ein Projekt mit dem Dirk Lindemann, Udo Jürgens Projekt.
Ja, genau, ja.
Ein tolles Projekt, es kann gar nicht besser sein, ja. Macht mir genauso Spaß. Oder mit den Hessen-Musikanten haben wir auch von modernen Sachen auch gespielt. Oder natürlich diese Blasmusik, die ich natürlich liebend gern mache, logisch.
Warum hast du dann nie Gitarre gelernt?
Du fragst mich Sachen, hat mich noch nie einer gefragt. Ja. Ich weiß jetzt gar keine Antwort. Ich wollte eigentlich immer Klavier lernen, habe zwischenzeitlich mal 2 Jahre Akkordeonunterricht gehabt, ja, was mir sehr viel gebracht hat, aber irgendwie brauche ich nicht unbedingt beim Schreiben ein Harmonieinstrument. Das fällt mir komischerweise so ein. Also ich sitze, das meiste komponiere ich wirklich mit meiner Trompete oder mit dem Flügelhorn hier in dem Raum, wo wir zum Beispiel hier sitzen und denke mir was aus und da schreibe ich dann erstmal auf. Und dann denke ich mir die zweite Stimme dazu aus und die schreibe ich dann auch wieder auf. Und dann gehe ich so langsam mal ans Keyboard und halte einen Akkord dazu aus und probiere dann rum, was da ein bisschen besser wäre. Aber eigentlich brauche ich das nicht unbedingt so, dass ich dann so eine Harmonie. Das ergibt sich wirklich, auch die Nebenmelodien die ergeben sich so im Kopf. Und bis jetzt hatte ich eigentlich immer Glück, dass es passt.
Mhm. Hast du viel Musik rausgeschrieben?
Nee. Ausgeschrieben, sondern sind nur auswendig aufgeschrieben. Also ich habe mir das nicht angehört. Deshalb passiert es bei mir oft, dass Leute kommen, die das Stück besser kennen wie ich und sagen, da ist die Stelle, geht aber da an ist. Und dann zucke ich halt so. Die Stelle habe ich jetzt so geschrieben. Ja. Mhm. Da mache ich mir keine Gedanken drüber.
Okay.
Also ich schreibe grundsätzlich, auch wenn ich sage, ich bin ja so ein Typ, der gern Originale umschreibt, weil ich die Originale in Anführungszeichen ein bisschen langweilig finde, auch für den Zuhörer. Also ich finde es nicht gut, jetzt als eigene Formation, wie ich eine habe, die Moschhefte original nachzuspielen. Das finde ich blöd. Da gibt es einen Mosch, der das super spielt. Ich würde mich nicht trauen, da mich anzunähern, weil ich es nicht kann. Das geht nicht. Ja, Mosch ist Mosch und Eddie Saget ist Eddie Saget. Also probiere ich es ein bisschen umzuschreiben, damit es immer noch charmant bleibt. Und bis jetzt war es immer so, auch dass die Musiker das immer toll fanden und jeder sagt, oh, Rosamunde habe ich so noch nicht gehört. Klasse, hast du das arrangiert. Und auch das Publikum, was ich jetzt wieder erlebe, ist immer hellauf begeistert. Und wenn Musiker drunter sitzen, die sprechen mich auch drauf an und sagen, hey, nicht übel, ja, was du dich da so traust.
Ja.
Ich probiere natürlich, was mir hoffentlich immer gelingt, im Geschmack zu bleiben, dass es nicht zu verrückt wird. Es werden nicht alle immer für mich stimmen und sagen, das hat er toll gemacht, aber letztendlich ist mir so ein bisschen egal, wenn ich zufrieden bin und die Musiker und dann das Publikum, was dazu gehört.
Wo setzt du das Maß an, wenn wir jetzt da bleiben? Die Frage hätte ich nämlich viel später gehabt, aber wenn wir schon da sind, das Maß an von, okay, ich bleibe dem Original treu und da gehe ich weg. Also wenn ich, kurzes Beispiel, Fuchsgraben, glaube ich, fängt, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch mit einem 16. Abgang an, oder? Ja,
genau.
Und das Ikonische ist ja eigentlich, was jeder kennt, wann, also wo setzt du da das Maß an, zu sagen, okay, das Ikonische nehmen wir mal raus?
Also ich würde jetzt sagen, heute würde ich es vielleicht heute nicht mehr so machen, weil heute würde ich es machen,
Ah ja.
Ich würde es so machen. Aber es war damals, so warst du ja da dabei, logischerweise. Ja, ich bin ja auch ein Hubert-Wolf-Fan.
Ah, okay.
Und wer meine Stücke kennt, da kommt ja immer wieder mal irgendwo eine Phase vor, ein paar Takte, die vom Hubert-Wolf irgendwo waren. Ja, schnackadagadagadagadagadagadagadagadam. Sowas. Das ist eine Einladung vom Stück vom Hubert-Wolf. Aber um die einfach am Leben zu erhalten, habe ich mir die quasi geliehen. Das werde ich auch jedem so sagen. Ich werde nie behaupten, das ist von mir. Ja, aber das sind zwei Tage, das ist das Ding rum und was dann kommt, ist von mir.
Ja.
Oder Ernst Mosch mache ich auch immer, schnacke, zum Beispiel. Ja. Ja. So eine kleine, dass man mit mir hört, der Eddie ist ein Fan vom Ernst Mosch und auch vom Hubert Wolf. Ja.
Mhm.
Also ich probiere, das macht mir so Spaß und ich bin auch stolz drauf, dass ich die Musik gern höre vom Herrn Mosch oder vom Hubert Wolf und probiere das am Leben zu behalten, durch meine Art halt, ja. Und es kommt ja, also letztendlich kommt es an, die Leute sagen, oh, das kenne ich doch irgendwo.
Ja.
Finde ich ganz schön.
Ja. Aber du probierst quasi rum und hast aber nicht vorher schon, okay, das nehmen wir mal raus, weil es vielleicht zu ikonisch ist, sondern...
Nee, also was auf jeden Fall bleiben muss, ist die Melodie.
Ja, das ist klar.
Ja, also egal, ob ich jetzt ein Stück umarrangiere, gut, bei den neuen Arrangements ist was anderes, bei den neuen Stücken, die ich selbst komponiere, aber bei alten Sachen, Buchsgraben oder wir sind Kinder von der Ege, muss dann die Melodie bleiben.
Ja.
Manchmal tue ich so eine kleine harmonische Verschiebung da einbauen, was, wenn es gesungen ist, schwierig ist, wenn es ein Gesangstil ist. Ja, dann meckert meine Frau dann, aber die kriege ich dann auch noch dahin. Dass er statt F singt. Und dann haut schon hin. Man muss halt auf. Also, ich probiere wirklich, umso älter ich werde, am Anfang habe ich nicht immer so viel nachgedacht, aber ich denke schon viel drüber nach, was und wie ich das schreibe. Ja. Und habe schon viel in den Mülleimer geschmissen. Meine Frau hört gut zu. Sagt, das könnte schon mal irgendwie geben. Und dann macht es ratsch, 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 das Ding weg. Ja, passiert öfter mal. Ja. Bei so viel Musik, die ich mache, kann schon mal passieren, dass da ein Zweitakt, der irgendwo vorkommt.
Ist, glaube ich, nicht zu vermeiden.
Ist nicht zu vermeiden. Ne. Aber wenn es jemand auffällt, dass das Ding ruckzuck wieder unter den Tisch gelandet. Fertig.
So selbstkritisch bist du?
Ja. Das macht mir auch nichts aus.
Okay.
Also ich bin froh, wenn mir einer sagt, pass mal auf, das geht irgendwo in Richtung Rosamunde zum Beispiel. Dann lass ich lieber die Finger davon.
Okay.
Also ich bin stolz auf jeden Titel, den ich komponiere und der den Leuten gefällt. Und wenn es halt statt 10 nur 8 sind, dann sind es halt nur 8.
Mhm. Wie viel hast du schon geschrieben, weißt du?
Oh, ich glaube, ich bin so bei 70 Titeln angelangt mittlerweile. Und Arrangements, ich habe ja damals, ich habe eine Tanzband gehabt, bestimmt fast 1000 Arrangements schon geschrieben. Ja. von Mickey Mouse bis größere Sachen. Ich hatte damals in meinem Sturm- und Drang-Zeitalter, wo es um Kirmse spielen geht, im Hessischen und Volksfeste, eine Elf-Mann-Band. So, da war mir Musikverein, die Best Of, haben sich dann getroffen. Und da waren wir so zwischen 17 und 19 Jahre alt. Und das war eine Elf-Mann-Besetzung, wo es keine Noten gab. Also entweder 7 Mann, das war zu wenig, oder dann Blasorchester war zu groß. Also wir waren nur 2, 3 Trompeten, 2 Posaunen mit Tenorhand, 2 Saxophone mit Klarinetten, Tuba, E-Bass, Gitarre und Schlagzeug, also kein Keyboard. Und da habe ich mal damals ganzen Schlager, ein Festival der Liebe und was es alles so gab. Ja. Blasmusik war kein Problem, aber die Schlager waren das Problem. Ja. Flippers, alles selbst geschrieben, da habe ich halt viel gelernt, was gut klingt. Und das war halt ein Heidenarbeit und vor allen Dingen alles mit Hand. Ich habe heute noch die Noten, einen Schrank voll Noten, die ich gar nicht mehr auseinandernehme, weil sie an, die kleben an, also, ja, weil die alle voneinander gestapelt. Ich brauche sie auch nicht mehr. Und wenn ich die angucke, so manchmal würde ich heute gar nicht mehr spielen wollen, weil es primitiv teilweise war, halt einfach gemacht, wo ich damals so, fängt da jeder mal an. Klar, ja, fängt klar. Mal an und wird dann immer doller.
Und dann geht man wieder zurück.
Dann geht man wieder ein bisschen leicht zurück vielleicht, ja. Man muss da aufpassen. Und ja, da habe ich viel gelernt in der Zeit. Und das hat sich dann mit der originalen Kapelle Egeland immer mehr verstrickt, ja. Damals, wie ich beim Conny Denner 78 angefangen habe, da habe ich dann das erste Mal den Fuchsgraben geschrieben. Dann hatte ich einen Marsch für die Kapelle geschrieben. Da ging es so langsam los. Und auch er, muss ich ihm letztendlich auch zugutehalten, dem Conny Denner, hat mir die Chance gelassen zu schreiben. Ja, da hat es dann abgelehnt, sondern es wurde probiert. Und auch da, das ging so ganz langsam so halt los mit der originalen Kapelle.
Du bist ja eigentlich gelernter Bäcker.
Ja, gerne, heute noch.
Warum hast du nie Musik studiert, wenn dich Musik so fasziniert?
Ja, das wollte ja. Ich habe heute noch meine Unterlagen. Das ist das Problem ist, mein Vater hat sich das Leben genommen in einer blöden Zeit. Da war ich 16 Jahre alt, da war ich eigentlich kurz davor. Und bei uns im Ort wohnt der Bernhard Wetz, der ist, glaube ich, heute Musikhochschulleiter in Frankfurt. Oder war es eine gewisse Zeit. Der wohnt jedenfalls, hat da schon mal gewohnt, war aber dann nur Lehrer an der Musikhochschule. Und mit dem hatte ich damals viel in der Kirche in Roggenberg gespielt. Mhm. Und der hat dann gesagt, ey, willst du nicht Berufsmusiker werden? Mensch, das klingt doch gut, mach doch. Und ich sagte, ja, ich frage mal meinen Vater. Meine Eltern haben gesprochen, war eigentlich alles soweit klar, Unterlagen schon. Und mein Vater war auch halt im Krieg und irgendwann ging ihm das durch den Kopf und da hat er sich halt das Leben genommen. Und meine Brüder sind 10 Jahre älter wie ich beide und die haben schon Familie. Und meine Mutter hat gesagt, du Edwin, du kannst nicht studieren, du musst jetzt irgendwie Geld verdienen. Meine Mutter hat nur nebenbei gejobbt, wie das so früher üblich war. Und dann war er im Ort, war eine Bäckerei. Und der hat einen Ausbildungsgesuchten, wie nennt sich das, in
Ein Azubi
gesucht. Ja, und dann bin ich einfach dahin. Also ich war der Einzige, das war eine ganz kleine Bäckerei, nur der Chef quasi selber und dann kam ich dazu. Und ich, auch da hatte ich wieder mal Glück, weil der Typ selber Blasmusik begeistert war und hat mich auch immer alles machen lassen. Damals in der Bäckerei war das nicht so, dass man viel produziert und alles, sondern dann wurden quasi 30 Brote gebacken und wenn die alle waren, und dann waren die alle. Ja. Ging es den nächsten Tag wieder weiter. Dann waren dann mit Maschine an, wenn es nicht so dolle, wie das heute ist, dass was eingefroren wird und nächsten Tag wieder aufgeht, das war alles nett. Und der Typ hat mich halt auch immer üben lassen. Ich habe das Ding also mitgehabt, die Trompete, und so ein Probe braucht eine Stunde, bis es wieder gut ist. Wir hatten nur einen Backofen, also musste also warten. Also hat das Ding oben im Regal gelegen und da habe ich immer zwischendurch Töne aus gar einen Tonleiter geübt und das sah bald auch aus wie ein Teigknäuel, die Trompete. Du bist ja all voll mit Mehl und Papp. Aber auch das war irgendwie gut. Also ich kann mich eigentlich, Bäcker hat mir Spaß gemacht. Ich habe ja dann meine Gesellenprüfung da gemacht, dann kam noch ein anderer Azubi dazu, habe oft allein da den Chef gemacht, weil mein Chef ja mal zum Urlaub wollte, dort 3 Wochen, dann habe ich allein dort den Laden geführt. Ich wäre vielleicht heute auch noch gern Bäcker. Es war kein schlechter Beruf, es hat halt nur nicht so ganz zu der Musik gepasst. Ja. Und ich habe trotzdem weiterhin auch diese 11-Mann-Kirmesband Sonntagabend nach dem Spielen gleich in die Backstube um 1 geschafft, bis zum Moment um 7, 8 und heute um 10 Uhr im Frühschub am Montag, ja, ohne zu schlafen. Und dienstags hatte ich immer frei, den Bonus hatte ich.
Okay, und dann nur gepennt?
Nee, ich bin kein Penner. Das ist leider bis heute noch nicht geworden. Ich schlafe 5, 6 Stunden, obwohl ich 8 Zeit hätte. Ich wäre so früh wach. Und damals habe ich auch wenig geschlafen, vielleicht habe ich mir das so antrainiert. Mhm. Und mein großer Vorteil ist es bis heute, dass ich relativ wenig Alkohol trinke. Mhm. Ich trinke natürlich wieder mal Bier nach dem Konzert, nicht vor dem Konzert, auch nicht während dem Konzert, sondern nach dem Konzert. Und wenn ich eine trinke und bei der zweiten merke ich schon, dass ich schwummig bin, dann lasse ich das schon. Also war ein großer Vorteil, wenn du jetzt gerade, wenn du viel arbeiten musst und noch Musik machst, dass du halt auf den Alkohol verzichtest. Nicht, weil ich musste, das hatte ich schon ergeben, ich hatte keinen Bock zu trinken. Und deshalb habe ich das alles so gemacht. Ja, und da war ich über 12 Jahre Bäcker Und dann kam in der Zwischenzeit, gab es früher diese Vertreter. Das war bei uns ein Mehlvertreter. Und der Vertreter sang in diesem Egerländer, in dem Egerland-Trio von Originalkapelle Egerland. Gab es ja mal ein Trio früher, bei Rudi Kugler schon, Conny Dell. Und der kam irgendwann in die Backstube und hat dann hier gefragt, den Meister, sag mal, hier ist ein junger Kerl, wieso hört denn hier Blasmusik? Und er sagt, ja, der liebt die Blasmusik. Ei, dann kommst du mal zu uns nach Hüttenberg. Damals war Hüttenberg, bei Gießen, da das Hüttenberg, war denn ihr Probelokal. Da kommst du mal. Und er sagt, ja gut, komm ich halt mal. Und dann bin ich halt mal hin und dann bin ich dann mal geblieben. Da kam ich zur Originalkapelle Egerland.
Also einfach so schön, weil man hat das Gefühl, es ist einfach über Musik.
Gemeinsam fortbilden. Auf der Woodstock Academy. Von 18. bis 24. August 2024 in Brixen, Kirchberg und Westendorf. Gemeinsam workshoppen, auf mehr als 20 Instrumenten von den Superstars der Blasmusik lernen, interessanten Vorträgen lauschen und beim Einzel- und Registerunterricht dazulernen. Jede Menge Woodstock-Feeling und lässige Events, gepaart mit deiner musikalischen Weiterentwicklung. Buch dir jetzt deinen individuellen Stundenplan und plane ganz unverbindlich die perfekte Woche für dich und dein Instrument. Direkt unter www.woodstockacademy.at.
Die Leute sind einfach gut drauf. Es ist einfach Urlaub. Es ist kein Muss. Es ist einfach Urlaub.
Also dann muss man ja eigentlich sagen, gut, dass du Bäcker gelernt hast, jo. Weil sonst wärst du wahrscheinlich gar nicht...
Ich weiß ja, wenn ich studiert hätte, wo ich gelandet wäre, ob ich überhaupt jetzt hier sitzen würde, weiß ich auch nicht. Ich finde es für mich, so wie es jetzt eigentlich gelaufen ist, toll, weil ich auch weiß, was arbeiten heißt, was sehr wichtig ist.
Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage, ob das nicht vielleicht rückwirkend sogar gut ist, wie du schon sagst, um einfach zu sehen, okay, das ist Arbeiten, das ist eine gewisse Disziplin, muss ich einfach bringen, ich muss pünktlich da sein, es muss einfach alles weggeschafft sein, weil wenn es nur drei Brote sind, dann verdient keiner. Ja.
Und da profitiere ich von der Pünktlichkeit und von dem viele Arbeiten profitiere ich heute noch davon, weil ich gern was mache und bin auch sehr schnell und wenn ich dran bin, bleibe ich auch dran, und bin immer einer der Ersten, wenn es heißt, 14 Uhr treffen wir uns, dann bin ich um Viertel vor zwei schon da und sehr präzise auch und das
erwartest du das von anderen?
Ja. Wäre oft enttäuscht, aber mit denen bin ich dann nicht lange zusammen, weil das mag ich einfach nicht. Es gibt ja einen Grund, wenn man so spät mal im Stau steht oder krank. Aber wenn das immer einer ist und immer dasselbe und so langsam da reinkommt, das mag ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Aber ich kenne mittlerweile wenige, weil ich sortiert habe.
Okay.
Darf man ja auch mal machen.
Nee, klar, jedenfalls
in diese Originalkapelle Egerland, wo ich dann reinkam, saß dann ein Tenorist, der hieß Martin Böhringer. Und der war erster Posaunist im Stadttheater in Gießen. Und der hat immer, damals war noch Tournee, da sind wir 60 Termine rumgereist mit Marianne Michael, lustigen Musikanten, Originalkapelle Egerland war da dabei und der Isar Express, damaliger Trompeter, war der Ralf Willing, den kenne ich auch ganz gut. Und da sind wir rumgereist und ich durfte immer auf der letzten Bank dahinter, weil da konnte ich ein bisschen schlafen, ein bisschen vorschlafen oder nachschlafen. Und der Martin Böhringer, mit dem ich auch gut befreundet war, sagte, Eddie, komm doch hier ans Theater, wir suchen ein Notenorchester, der Bäcker ist doch nichts zum Musikmachen da. Gut, das habe ich dann gekündigt bei meinem Chef quasi. Der war auch sehr traurig. Aber es war für mich halt nochmal eine Chance, in Anführungszeichen Musiker zu werden vielleicht.
Oder zumindest mehrmals schon mal in die Musikerwelt zu kommen.
Weil der hat gesagt, Eddie, wenn du da ist nicht so toll, du musst deine Noten sortieren, musst Noten auflegen und Orchester aufbauen, kannst zwischendurch üben. Wenn wir drei Stunden proben, kannst du drei Stunden üben. So habe ich es natürlich auch gemacht. Waren zehn Jahre war ich Orchesterwart in Gießen am Theater. Was sich natürlich auch da ergeben hat, dass ich viel spielen konnte bei denen. Ja, die waren nur zwei Trompeten, oft waren es drei bei Symphonien. Habe da wieder diese Richtung gelernt. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und so ging das irgendwie mit Glück, ist mir so ein Wort. Man muss ja auch was können, aber ich blende es mal trotzdem. Glück ging es immer wieder weiter.
Ja, also ich finde Glück ist ja auch so ein bisschen... vorbereitet zu sein, wenn die Situation kommt. Weißt du, dir hilft ja nicht, wenn die Situation kommt, du hast nichts geübt.
Das ist zu spät.
Und sagst zu spät. Also deswegen, ich glaube, es gehört beides dazu. Einmal, dass
die
zur richtigen Zeit da sein, aber halt auch vorbereitet sein.
Die da saßen, die haben natürlich gehört, was ich übe und wie ich spiele, sonst hätte ich da keine Chance bekommen. Ja. Sagte, hey, die hast du, guck das bis morgen an, morgen machst du mit Generalprobe, Konzert. Sagte, wunderbar. Ja, muss natürlich meinen Job weiterhin machen. Ja, ja. Aber du machst dich auch da wieder beliebt und ich habe nie Probleme da bekommen, irgendwie frei zu bekommen oder früher mal wegzukommen oder später zu kommen. Das lief alles wunderbar, weil ich halt meine Arbeit auch gemacht habe. Ja. Wenn du da unangenehm auftauchst oder was machst, dann bist du hinten runter. Hast die Chance auch wieder nicht. Ja. Auch wieder ein Nehmen und Geben natürlich. Mhm. Ja.
Hast du manchmal das Gefühl, also du gehst ja jetzt quasi dann aus dem Profibereich raus, dass junge Musiker das manchmal so ein bisschen noch nicht im Blick haben oder weniger gelernt haben, dieses erstmal nicht auffallen, Arbeit gut machen, dabei sein? Weil ich manchmal so das Gefühl habe, dass wir welche haben, die einfach kommen, sagen, ja, ich habe hier studiert und ich bin jetzt der Zambano und ich sag dir jetzt, wie es läuft.
Ja, das habe ich auch schon erlebt, erlebe ich auch jetzt in meinem Berufsleben immer noch. Es fängt schon an, dass du nicht begrüßt wirst morgens. Guten Morgen. Da fängt schon mal an.
Könnte man sagen.
Da fängt das schon mal an, ja. Also ich sage den Jüngern dann guten Morgen, dann gucke ich so hoch. Und dann, wenn du Glück hast, nicke sie oder sage auch guten Morgen. Das finde ich, da fängt das schon mal an.
Ja.
Ja, und aber du musst dich halt auch, wenn du sagst, dass sie dann da ein bisschen Platz machen mit der Ärmel und sagen dir, wie du spielen sollst. Mir braucht keiner zu sagen, wie ich spielen muss. Also den Vorteil habe ich kurz. Das klingt ein bisschen frech jetzt vielleicht, aber ich kann frech sein, weil es einfach so ist. Ja, ich höre gut zu. Ja, also wenn ich, mein Satzführer ist ja der Markus Brebert, ein super toller Trompeter, du kennst ihn ja auch. Ja. Und dann hört man zu beim ersten Mal und beim zweiten Mal genauso spielt man dann mit. Danach kommt ja jeder irgendwo allein auch dran und da kann nichts schief gehen. Wenn du das nämlich nicht machst und willst dem zeigen, wie man es vielleicht anders spielen könnte, das machst du einmal, wenn du Glück hast, das zweite Mal. Das ist mir auch nicht ganz sicher, ob es so weit kommt. Ja. Also ich bin total zufrieden, kann mich gut integrieren, kann gut zuhören und denke, dass ich auch dann mein Mann stehe an der Trompete.
Aber woher kommt das? Weil ich habe jetzt auch schon wieder ein, zwei Mucken gehabt, dann sitzt man da mit so 17-, 18-Jährigen rum, die dann mir erzählen wollen, wie es, also noch nicht mal erzählen wollen, sondern während wir im Satz spielen einfach ausbrechen und irgendwas machen. Und ich verstehe das dann nicht.
Ja, das erlebe ich aber auch bei der Blasmusik logischerweise. Also wenn bei mir einer in der Band, also bei den goldenen Egeländern zum Beispiel, kommt, dann kriegt er von mir die Meinung gesagt. Entweder er akzeptiert es oder er kommt nicht mehr.
Ja.
Ich habe keine Lust, mich anzupassen an Sachen, die mir nicht liegen und die ich nicht mag.
Ja.
Das ist einfach kein Benehmen.
Ja.
Und wenn man im Satz spielt oder was, dann muss man einen Satz führen. Als Satzführer und als Untenstimmenbläser muss man mitspielen.
Ja.
Und so ist es, das gibt ein Gesetz und das ist ein Gesetz. Und das ist, heute kommen sie ja mit Batschkappe an und hey, cool, wie du spielst. Und dann, der Sound ist quasi egal, Hauptsache es geht los wie die Feuerwehr, kann ich nicht gebrauchen. Mag ich auch nicht. Es muss natürlich, wenn es losgeht, einmal losgehen.
Ja.
Aber es muss, wenn es losgeht, immer noch charmant bleiben. Ja? Und es muss eine Band nach vorne drücken und nicht nur eine. Ja, der da ausbricht, das finde ich total blöd. Also heute ist es ja schon schlimm, ja, dass auch wenn sie sich anstecken lassen vom Vlado Kumpan zum Beispiel. Ich bin ein großer Fan vom Vlado Kumpan, weil es ein toller Musiker ist. Die brechen halt manchmal aus, aber das sind halt auch Tschechen.
Das ist eine andere Kultur.
Klar. Also wenn die spielen, da, so spielen, aber als Muschmusiker kann ich das nicht machen, da muss ich so spiele ich dann diese vier Achtel. Ja. Und dann aber das wird heute so vermischt, ich finde es eine Frechheit, wenn sie irgendeine Formation an einem Titel nachspielt und den dann so spielt. Das macht man einfach nicht. Da muss ich entweder einschreiben, muss ich die Achtel dann nachziehen, oder ich mache einen tschechischen Titel, den sie aber höchstwahrscheinlich gar nicht so hinbringen, weil es keine Tschechen sind.
Ja.
Also, ein heikles Thema. Aber ich bin da wirklich ein großer Fan vom Vlado, weil was die da abziehen, rein musikalisch sogar, die sind einfach eingespielt und das ist halt die tschechische Spielart.
Ja.
Ich kann es so nicht nachmachen, ich würde hier mal einen spielen wollen, aber muss er nicht unbedingt sein. Ich stehe da auf, mein Sohn spielt auch selber Trompete, waren wir mal schon zweimal auf dem Konzert. Nach zwei Stunden sind wir dann gegangen, weil wir alles gehört haben.
Das ist halt,
ist halt ein bisschen viel. Aber mach das erste Mal. Ich bewundere von der Kraft her und wie sie klingen, einfach toll.
Ich finde es total spannend, dass ich war 2008, war ich mal eine Woche mit Stano David unterwegs, der spielt bei Gloria.
Ja,
okay. Der Große. Und da hatte ich ein bisschen Unterricht und so und der hat mich so unter der Woche immer mal mitgenommen, dann haben die Dame auf dem Sportplatz gespielt.
Ach, schön.
So. Und die machen aber komplett was anderes.
Aha.
Die machen nicht hier Rambazamba, sondern hier wird irgendwelche Lieder, die auch relativ im Rubato gespielt werden und drüber gesungen also wird.
Aus ihrem Land da.
Ja.
Aus Tschechien
also, genau, wir waren da. Und also klar, die haben dann auch mal, und natürlich oktavieren die, das ist aber alles trotzdem nicht ganz so effekthascherisch wie hier. Also hier ist es, habe ich immer so das Gefühl, Zirkus.
Mhm, ja, ja.
Genau. Und daheim ist das nochmal eine andere Nummer, obwohl die ja trotzdem ähnlich
spielen. Weil die für die ist aber Musik, das ist denn ihre Musik. Ja, und die können das halt auch. Ja. Ja, die können es auch. Ja. Auch wenn die Damen da singen. Ja, ja. Die haben hohe Stimmen. Ja. Das ist denn ihr Ding einfach. Ja. Und dann, wir sind halt Deutsche. Wir können das nicht. Ja. Wenn du das machst, dann bist du ein Schauspieler. Ja. Das ist nicht echt. Ja. Also wir müssen schon irgendwie echt bleiben an dem, was wir halt können oder meinen zu können.
Ist dir Tradition wichtig?
Jetzt frage ich, was haben wir denn in Deutschland für eine Tradition? Nennen wir mal unsere Tradition. Also solange ich Trompete spiele und Flügel habe, mache ich die Egeländer Blasmusik. Ist das nur eine Tradition? Also frage, es gibt, ja. Ich bin ja in Hessen, das hört man ja ganz deutlich. In Hessen gibt es für mich keine Tradition. Wir singen irgendwas nach, entweder kommt es aus Amerika, irgendein Schlager, Hey Baby oder irgendwas. Ja. Ja. Oder halt Egerland, Heimatland, da komme ich ja auch nicht her.
Ja.
Also ich, für mich würde ich jetzt sagen, ich liebe einfach schöne Musik, jetzt egal wo sie herkommt. Ja. Wenn die mir ins Blut geht und ich gehe von Gänsehaut und ich kann sie schön nachspielen, damit ist schon getan für mich eigentlich, das bin ich glücklich. Okay. Ja.
Ich würde nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, du warst Orchesterwart. Wie kommt dann der Sprung vom Orchesterwart zum Polizeiorchester?
Puh, Andi. Ja. Ja, das ist viel Glück und im richtigen Moment an der richtigen Stelle. Also es war dann wieder so, diese Originalkapelle Egerland ist halt so ein gewisser Mittelpunkt. Wir haben da auch damals bei der UKE, nenne ich es jetzt mal, CDs, Halbplatten gemacht und CDs auch gemacht. Und da wurden immer zur Verstärkung Profis noch geholt. Und das war überwiegend der Hans-Rainer Schmidt und natürlich der Jörg Sänger. Ja. Und mit Jörg war ich ruckzuck befreundet und gesagt, komm, wir machen ein bisschen Unterricht. Also aus dem Unterricht wurde eine dicke Freundschaft. Was mich nichts gekostet hat, außer dass ich spiele. Der hat mich überall mitgenommen, der Jörg Sänger, bis zum kleinen Unterhaltungsorchester gab es ja, wo der Rainer Schmidt auch gespielt hat. Und der Jörg auch. Damals haben sie sich mitgenommen, wenn sie noch einen Trompeter gebraucht haben. So ging das erste Mal los. Und die waren oft dabei bei diesen Schallplattenaufnahmen und auch der Hans-Rainer Schmidt. Und irgendwann hat der Hans-Rainer Schmidt diese Hessen-Musikanten, die auch vom HR waren, übernommen als musikalischer Leiter. Wie das genau ablief, weiß ich nicht. Und da ging es dann wieder so in Richtung Blasmusik zu machen. Und da bin ich denen halt eingefallen. Mir fragte den Eddie, ist genau der Richtige für uns. Und so ging das halt los. Mhm. Und wenn es die Band heute noch gäbe, würde ich heute noch dabei sitzen. Wir fingen damals an, relativ klein. Erst ging es groß los, wo wir mit großer Besetzung spielten. Da war damals Otto Sauder an der Trompete. Ja. Der Jörg Sänger, ich erstes Flügelhorn. Der Bernhard Loos hier von Wiesbaden, der zweites Flügelhorn. Und lauter so Theaterleute, mehr weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber das waren schon Spitzenleute und große Blasmusik haben wir da gemacht. Das ging so eine Zeit lang gut, wo man auch HR-Veranstaltungen gespielt hat, mit Künstlerbekleidung, ja. Und irgendwie wahrscheinlich aus Kostengründen wurde das dann auch zurückgeschraubt. Was aber für mich oder für ein paar Leute nicht nachteilig war, aber das ging ja irgendwie weiter. Es wurde dann mehr diese Happy-Sound-Richtung und sagen wir mal Richtung Straßenmusikhandel so ein bisschen. Ja. Und der eine begnadete Blasmusiker nach wie vor für mich, der gut schreibt, gute Ideen hat, der hat halt dann für die Besetzung geschrieben, da waren wir nur zu zweit, der Trompete oder der Flügel, der Jörg und ich. Ja. Und daher kam noch der Markus Priber dazu und später ist der leider Jörg vom Ansatz her irgendwie erkrankt, lief nicht mehr so gut und dann kam der Franz Tröster dazu. Und das war dann waren natürlich auch zwei Posaunen dabei, der Edgar Werle, Eddie Werle und der Toni Scholl. Und das war für mich quasi so Tag der offenen Tür, so für den Ernst Mosch so ein bisschen. Ja. Weil irgendwann musste der Herr Mosch wohl gesagt, wir brauchen einen zweiten Flügel Hornisten. Und dann haben sich welche gemeldet, wir haben einen, wir bringen mit. Und das war dann ich. Und da war ich halt eine Tournee, also die letzten zwei Jahre bei Memosch, 30 Konzerte gespielt und zwei CDs. Sowas habe ich nie mehr wieder erlebt. Ja. Also jetzt nicht unbedingt, weil ich wurde auch schon gefragt, was hast du denn beim Mosch gelernt? Ich habe natürlich nichts beim Mosch gelernt. Der hat keine Lehrlinge eingestellt. Das hört sich ein bisschen blöd an. Der hat Leute gesucht, die sein Ding machen, die so spielen, wie es er will, die Phrasierung beherrscht, alles, was er braucht. Und sonst hätte die mich erst gar nicht mitgenommen. Aber was ich erlebt habe, sind wirklich Konzerte vor 5.000 bis 6.000 Leuten. Das gab es nie mehr wieder. Und diese Hörerkultur, dass die Leute brav unten sitzen und der Dirigent bestimmt die Leute, wann sie klatschen, wann sie nicht klatschen. Gerade bei Zugaben zum Schluss. Und wenn der keine Lust hatte, dann waren nach alle Kameraden Schluss. Hört ein bisschen blöd an, aber es war so. Und da war, der kam auf die Bühne, auf die Treppe hin, der war ja schon alt, 5 Stufen hoch, und da war schon Ruhe. Erst war Tumult ein bisschen unten, wie das im Fußballstadion ist, ja. Und auch mal, wuff. Und da kriegst du schon Gänsehaut. Also wird es mir schon komisch. Jedes Mal, auch jeden Abend. Ja. Mhm. Und dann haben wir gespielt, die ersten Stücke. Und dann, die Leute, die haben gewartet, bis das Stück rum ist und dann wurde geklatscht. Also dieses Mitklatschen, was ich auch manchmal jetzt herausfordere, weil halt manchmal gehen bei mir Pferde halt auch durch, wenn die Melodie gut steht und es groovt schön, dann klatsche ich halt auch. Ja. Ja, aber das war da nicht üblich. Ja. Also wurde richtig brav zugehört und das war ein Konzert. Wirklich ein Konzert, was du heute relativ selten erlebst. Ja, weil meistens schon irgendwelche Leute schon besoffen sind, bevor es losgeht. Ja. Und du musst halt als Band, ich mach's nicht, aber hinterher, wenn es noch geht, Gaudi und Stimmung müsst ihr noch machen nach den 2 Stunden Blasmusikkonzert. Ich nicht mehr, sondern machen wer will. Ja. Das war damals halt nicht so. Und ich habe so eine anspannende Zeit wie zum Moschen nie mehr wieder erlebt. Also wir haben 3x10 Tage gespielt, die Tour. Dann war wieder mal Pause. Und ich kam dahin am ersten Tag mit Übernachtung, weil das ja ein tolles Hotel, sind wir im schönen Bus. Habe ich nie mehr wieder erlebt. Jedenfalls, ich habe mich abends ausgezogen, die Haut war trocken. Wie Schuppen ist mir die Haut hier runter vor lauter Aufregung. Ja, dann waren die 10 Tage um, da war wieder alles gut. Dann kamen wieder 10 Tage, ging das wieder los. Vor lauter Aufregung. Ich war noch nie so aufgeregt wie da. Weil wenn du so einen Typ hast wie der Mosch, ich hatte einen super Platz, so ziemlich in der Mitte am 2. Flügel, der Karl-Hans-Peter war ja auch 2. Flügel ja. Mit mir. Und da stand er meistens. Und da hast du ihn auch reden gehört. Da, bis zum Franz da drüben, das war ein Riesenweg. Oder bin klar, ja. Da kam der gar nicht mehr so richtig hin. Ja. Aber das war so, wenn du so einen Mann verehrst, ist das einfach was anderes. Der muss dann nicht mehr viel machen. Sein Ding war halt, wo er nochmal agieren konnte, so war es eigentlich immer beim Soundcheck quasi. Da musste jeder mal alleine einen Akkord spielen. Und da kamen irgendwelche Kommentare von ihm. Ja. Das war so, wenn das Konzert nachher lief, ja. War das. Und was da einmal passiert ist, das habe ich schon 1000 Mal woanders da erzählt. Ich habe immer einen Dreierblock, Polka, Walzer, Marsch oder Polka. Und der Polka war um und er erzählt 1, 2, 1, 2 und keiner spielt von den 30 Mann. Wir hätten ja Spiele gerne. Ja, Papa, 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 weil es wäre Rausch der Birken gekommen. Es hat niemand gespielt. Und da guckt er so rum, nickt so mit dem Kopf. Ah ja, 1, 2, 3, hopp, und dann ging Rausch der Birken los. Das musst du dir mal vorstellen. Wir hätten ja anfangen können. Oder einer hätte
eine anfangen können. Hätte ich jetzt fast erwartet, ja, dass einer... Ja, hätte
ich auch erwartet im Nachhinein jetzt. Aber es hat niemand gespielt. Da sitzt du da, du, boah.
Ja, weil du hast ja eine Millisekunde zu entscheiden, ziehen wir das jetzt als Walzer durch?
Ja,
weil
ja.
Könnte man ja wieder schon...
Wir hätten
ja
spielen können. Genau. Ja, er hat erschaffen. So. Aber so eine Respektperson, das hat niemand gespielt. Und das hat so ein paar Sekunden gedauert, bis er das geschnallt hat, was passiert ist. Und dann hat er den Walzer vorgesehen, dann ging es los.
Okay.
Das Erlebnis werde ich nie vergessen. Das war schon, also diese Tour bin ich froh, dass ich erlebt habe. Auch wenn der Mann schon alt war und dann leider auch gestorben ist. Beerdigung war ich ja auch da, wo nicht nur was er von oben kam, sondern auch aus den Augen. Das war schon eine spannende Sache. Puh, schön.
Aber konntest du dir irgendwas, also lernen, verstehe ich, dass du sagst, okay, ja. Das sind keine Lehrlinge, aber konntest du dir irgendwie was mitnehmen, wo du sagst, okay, rückblickend, du standest ja dann auch bei der UKI davor, ja. Irgendwas aus der Zeit mitnehmen oder?
Also was er mochte, ist schön spielen. Mhm. Schön rund und weich spielen. Und er hat zum richtigen Punkt auch in dem Alter noch einen gewissen Schwung reingebracht. Mhm. Ja. Ja. Was wir ein bisschen jünger mehr machen können, wir sollen es natürlich nicht übertreiben. Aber du hast auf seine Bewegung so ein bisschen von unten hoch und dann gab es so einen Schwung. Ja. Mhm. Und es war immer bei seinem Soundcheck auch, wir haben uns ja dann eine Woche weg getrennt voneinander, dann kam der erste Soundcheck, nach dem ersten Stück abgeklatscht, meine Herren, ihr habt mit der Albo anders gespielt, ihr spielt nicht zusammen. Das hat er einmal gesagt und schon haben wir zusammen gespielt. Weil jeder kommt ja irgendwo her aus dem Orchester, genau, oder irgendwas so passiert. Ja. Ja. Das wurden so seine Sätze und die habe ich mir natürlich auch behalten. So Sachen behältst du dir schon, wo er auch recht hatte. Mhm. Und deshalb weiß jeder, dass er recht hatte. Ja. Weil du hast 1000 gute Musiker hinzuspielen und dann spielen sie trotzdem nicht zusammen oder empfinden nicht an derselben Stelle. Ja. Und ich finde es auch wichtig, wenn einer von dir vorstellt, muss er gewisse Sachen anzeigen, wo was passieren soll, ja, mit den Emotionen. Und du bist ja der Chef. Und du willst, dass die Jungs so spielen, wie du das dir vorstellst. Nicht wie die das wollen, sondern wie ich das will oder du das willst oder der Mosch das wollte. Das finde ich halt geil, ein schöner Ausdruck, ein geiles, ja. Wenn ein Typ da vorne vor der Kapelle steht und weiß, was er will und das rüberbringt. Mhm. Und noch schöner ist es, wenn das Publikum das mitmerkt, was da abgeht. Ja. Ja. Und das war halt beim Mosch so und das war beim Hans-Reiner Schmidt auch so.
Ja.
Also grandios, war eine tolle Zeit und auch diese Hessen-Musikanten-Zeit. Schade.
Sind wir weit außen rum? Wie bist du zur Polizei?
Oh, ja gut, ich habe ja den Markus Privat dann hier kennengelernt, ja, und wir haben viel privat schon damals zusammengespielt und hier die Karin Humm-Steigergast,
ja.
Die hat damals, war schwanger, und da war ich ja noch in Gießen am Theater und da wurde hier für ein Jahr eine Aushilfe gesucht. Und der Markus hat mich gefragt, Eddie, wäre das nächste Mal für dich, wenn sie reinschnuppern? Ich sagte, ein Jahr, da muss ich erst mal mit meinem Arbeitgeber in Gießen reden. Ja. Das habe ich dann da vorgetragen und die haben mich dann für ein Jahr freigestellt, mhm, war dann ein Jahr hier und das eine Jahr war um und dann wurde die aber nochmal schwanger. Mhm. Ja. Und dann habe die im Theater aber sich gemeldet, Eddie, tut uns leid, die Aushilfe, die wir haben, die taugt nichts. Entweder du oder du, wir müssen unseren anderen suchen, hat es erledigt. Und dann hat es halt für mich erledigt, habe ich mich halt entschieden, hier zu bleiben. Mhm. Und so bin ich heute noch hier. Ja.
Glücklich mit der Entscheidung?
Ja, sehr. Also vor allem für den Weg.
Ja.
Den lernst du in keinem Studium der Welt. Hm. Also das geht. Ich habe natürlich nicht studiert. Aber ich bereue es nicht und ich merke den Nachteil nicht. Hm. Ja. Ich merke nur in manchen Worten, die manche so loslassen, wenn sie was berichten oder was zerlegen, da komme ich nicht mit, weil ich die Ausdrücke nicht weiß. Ich weiß aber, um was es geht.
Ja. Ja.
Und das ist das, wo, aber sonst rein vom Spielerischen her oder auch vom, ja, wie man was spielt, merke ich das eigentlich weniger. Ey. Du hast fast sogar mehr Vorteile, weil du schon viel rumkamst, was du eben kein Studium merkst. Du merkst, weil neue Leute kommen, Studenten, die beherrschen Instrumente, natürlich geil, Heidenkonzert, toll, ja. Und dann ist meistens erstmal Schluss, weil sie Routine gar nicht haben, ja.
Ja, bleibt auch oft nicht so viel Zeit, so viel zu spielen, ja, ja, wie du, wenn ich höre, was du ja alles gemacht hast.
Ich hatte Glück und war auch, was heißt nicht nur Glück, sondern ich hatte halt den Dampf dazu. Ich wollte das einfach so haben. Das macht nicht jeder. Also meine Frau sagt heute, jetzt ruh dich doch mal aus. Sagt, ja, wenn ich fertig bin. Das ja kann aber 2 Tage oder 3 Tage dauern, bis ja ich fertig bin. So ein Stück ja halt da ja angelaufen ist, ja. Und ich finde halt, die jungen Leute müssten heute, du musst vielseitig sein. Ja. Ja. Und wenn es geht, natürlich stilistisch auch treu sein. Je nachdem, was nichts ja vermischen miteinander. Gibt es wohl ein paar, aber nicht allzu viele mittlerweile. Und jetzt bei uns ist ja jetzt auch ein Probespiel. Es geht um die erste Trompete, um die zweite Trompete. Und da sind wir auch mal gespannt, was da sich meldet. Weil Vielseitigkeit ist hier bei uns im Polizeiorchester sehr gefragt. Ja, also es kommt alles dran und es kommt alles irgendwann dran.
Also eigentlich auch das richtige Orchester für dich gewesen?
Ja. Ja, mehr denn, also wir machen nach wie vor tolle Musik und haben früher schon tolle Musik, genau das Richtige. Ich wäre also nicht einer, der im Theater sein möchte, ja. Also es hat sich, irgendwie hat dieses Studium sich bei mir vorbeigeschoben, vielleicht weil es so besser ist. Ja. Ich hatte schon mal Gedanken, ganz früher, wie das so mit dem Studieren hat, der Josef Geisler, den kennst du vielleicht auch noch, ja. Der hat auch gesagt, ey, du willst nicht zur Bundeswehr. Habe ich mich aber auch dagegen entschieden, weil ich da schon in Gießen war, am Theater, und gesagt, gab es auch viele Leute, die sagten, Eddie, lass die Finger davon, du bist du vielleicht nicht glücklich. Ja. Wer weiß, wo ich da jetzt wäre.
Ja, ja, ja.
Also irgendwie
hat alles so sein.
So. Hat alles seinen Grund gehabt, dass das so lief bei mir, wie es halt jetzt ist.
Ja. Ja.
Bin zufrieden.
Ja, aber zeigt ja auch der nachkommenden Generation, dass so ein gerader Lebensweg auch nicht immer sein muss,
nee,
sondern dass es ja auch mit Umwegen.
Aber du musst es da mögen, musst können, ja, musst mögen, ja.
Du es musst das halt auch durchziehen.
Können das vielleicht gar nicht aushalten, ja. Also ja, mir macht es nichts aus und ich probiere nach wie vor Instrumente aus, bestelle ein Mundstück nach dem anderen, schicke es wieder zurück, ja, weil letztendlich liegt es an der Fresse, wie ich spiele, ja.
Was spielst du und im Moment?
Im Moment spiele ich einen Bob Reeves 3C,
ah,
aber mit dem anderen Rand drauf, weil okay, den hier rennt, das ist mir zu rund.
Okay.
Ich brauche so ein bisschen Biss. Weißt
ja,
du?
Ja.
Und dasselbe fürs Flügelhorn natürlich auch, ja. Und ich bin ein Freund, Flügelhorn mit Flügelhorn-Mundstück, mhm, und Trompete mit dem Trompeten-Mundstück.
Ja.
Also, ich finde es furchtbar, wenn man Trompeten-Mundstück und Flügelhorn spielt. Also es gibt genug Leute und es wird ja auch die dollsten Sachen heute verlangt. Aber wenn ich jetzt wieder zurückdenke an Musch, da haben halt die Flügelhörner in der Flügelhornlage gespielt und nicht da, wo die Trompete vielleicht weitermachen sollte.
Das ist halt nämlich, genau, das ist halt das Nächste. Ja, solange es in der Flügelhornlage ist, geht es ja auch mit so einem tiefen D. Aber ja, wenn es dann halt permanent aufs C, D oben rausgeht.
Ja, das macht man aber eigentlich nicht.
Ja.
Eigentlich macht man es nicht. Ja. Wenn die Tschechen machen das nicht, aber die können es von mir aus auch so. Ja, die
ja
spielen aber auch teilweise mit Trompeten.
Ja, ja, genau.
Nur. Ja, und da oben kannst du vielleicht aber, wie sie so singen mit dem Trompetenmundstück, was mit dem Flügelhornmundstück, glaube ich, nicht mehr geht. Also mein Bereich ist für mich bis zum 3-Stunden C mit Flügelhorn. Ja. Es geht nicht allzu oft.
Ja, genau.
Aber das wäre so ein Höhepunkt für ja, mich. Ja. Ja. Und dann muss ich alles G, A da oben aushalten, so schön B. Ja. Geiler Ton ist das B natürlich, ja, ja, stundenlang aushalten. Ich sage ja, der Weinkopf und der Bleier natürlich auch, das Frank Bleier, die hatten das Spektrum irgendwie toll im Griff und haben auch so arrangiert. Ja. Mhm. Und dann nehme ich mir natürlich auch ein Beispiel dran. Abgucken ist das blöde Wort, aber es gibt ja Gesetze. Und das ist für mich so ein Gesetz, wo ich gucke, dass ich nicht übertreibe. Ja.
Hast du viele Arrangements auch für dich analysiert, warum die so funktionieren? Also gerade so Weinkopf und so, oder?
Nee, eigentlich gar nicht. Nee, ich habe die Schallplatte wieder, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, die ganze Welt ist himmelblau. Das ist ja schon ein Produkt, wo du viel lernen kannst und alle Instrumente eigentlich hörst, da wo sie toll klingen. Ja. Also ich bin nicht unbedingt der Saxophon-Fan. Ja. Aber wenn sie da so gespielt werden, wie sie da klingen, manche werden sagen, das ist altbacken. Von mir aus ist es altbacken, das gefällt mir aber. Es gefällt mir. Wie harmonisch und melodisch die spielen, emotional, das, oh, die Posaunen natürlich viel Vibrato, man muss es nicht übertreiben, damals war es halt so. Aber ein Ton ohne Vibrato ist ein toter Ton. Das ist Unsinn, sowas gibt es nicht. Ja. Aber jeder Sänger singt mit Vibrato. Mhm. Natürlich nicht mit die Hunde bellen, sowas gibt es leider auch. Ja.
Ja.
Aber es muss einfach emotional und schön rund muss es einfach bleiben. Das ist mein Ding. Und an der Sache laufe ich nicht nach, aber ich laufe immer mit dem Ding so weiter und will es versuchen. So, das nächste Ziel ist 70. Vielleicht komme ich dann ein bisschen zur Ruhe. Ich weiß es noch nicht.
Ja, hast du noch ein paar Jahre.
Ich habe noch ein paar Jahre. Jetzt wäre ich erstmal 63 und gehe jetzt in meine Rente. Und da freue ich mich auch drauf und hoffe, dass mit diesen goldenen Egerländern, die vor 11 Jahren jetzt erst gegründet worden sind, alles teilweise Berufsmusiker aus Polizei und Bundeswehrorchester, was man insofern merkt, weil sie eine gewisse Klangkultur haben. Die Stilistik, da arbeiten wir sehr viel dran, was auch jetzt schon gut funktioniert, aber irgendwas muss ich auch tun. Ne? Und die kann man sehr stark motivieren und ich habe sie jetzt in meinen Band schon gezogen, was nicht ganz einfach war am Anfang, weil mein Vorgänger war halt ein anderer und ich bin halt der Eddie, ja, und den muss man verstehen. Mhm. Jetzt haben sie mich verstanden und es macht mir Spaß, so wie es damals bei der OKE halt auch war, ja. Und wir haben den Vorteil gegenüber der OKE, wir haben eine Agentur, die uns managt. Und da hast du weniger Stress, auch wenn der Branche mal einen Termin absagt, aber dann ist es halt so. Aber du musst dich weder um Eintrittsgelder kümmern, noch um das wieder zurückzugeben vielleicht. Plakate und Werbung, da brauchen wir alles nicht zu machen. Und das war bei der OKE früher, was sind wir oder ich durch die Gegend gefahren und gesprochen und vorgesprochen und dann können sie noch was am Preis machen. Oh, die Bettelei.
Lass uns das gleich nochmal ein bisschen näher. Geh mal zur OKE zurück.
Ja.
Wir machen nochmal einen ganz großen Sprung. Du hast ja vorhin gesagt, okay, da kam jemand in die Backstube und hat gesagt, hier, du, komm mal hier rüber.
Ja, so war's.
Wie war die erste Probe? Du bist da jetzt angekommen und wussten die, dass du kommst?
Ja, der Typ hat mich wohl, den Conny Denner, schon vorbereitet. Man muss natürlich so sagen, die Kapelle Egerland war noch nie so professionell wie Ernst Mosch. Ja. Die waren 10 Jahre früher da vom Mosch, aber halt in Anführungszeichen mit schlechteren Musikern. Das war einfach so, ja. Aber waren trotzdem populär, waren ja sehr oft im Fernsehen, sehr oft früher, bei Lustigen Musikanten und wie die ganzen Sendungen damals hießen. Aber da wurde ich so akzeptiert und die waren froh. Ich war der einzige Junge. Mhm. Ja. Mein Vater hat mich noch gefahren, mein Auto war 17.
Ja.
Und dann konnte ich irgendwann selber fahren. Ja, aber das war schon für mich auch ein Ansporn mit den Alten. Da waren wirklich viele Egerländer noch dabei, die ich kennengelernt. Und da wurde auch mal, die waren dann stolz. Da war eine schöne Flügelhornstelle. Ich habe erst Flügelhorn mit einem anderen Kollegen, mit einem älteren Kollegen gespielt. Und der hat mir dann irgendwann links einen Tritt gegeben. Die Stelle spiele ich allein. Mhm. Weil er die gern allein spielen wollte. Das passierte dann damals noch. Heute passiert das weniger. Aber da habe ich erstmal, was soll denn der Quatsch? Aber jetzt verstehe ich das, weil er einfach stolz war, noch mitzuspielen und noch gut drauf war und wollte halt irgendwann mal in der Probe, war nur in der Probe, lass mich mal die Stelle allein spielen. Die waren da stolz auf ihr Gemüt, auf ihr Egerländer Gemüt und so haben sie halt auch gespielt. Mhm. Und so ging der Anfang an für mich los, um vieles zu verstehen. Da war auch oft wieder ein Original-Egerländer bei dem der Karl Kraft.
Ja,
der hat sehr oft gespielt. Das war der einzige von den Egerländer Musikanten. Und da hast du halt auch gehört, was ein Egerländer Musikant ist. Ich sag, damals war Dompfaff bei uns ständig. Und der hat natürlich das Trio, also ich würde sagen, der hat keine Luft geholt, falls ich das angeht, der Karl. So, und so einen schönen Ton. Ist Wahnsinn, was da an der Wärme drin war. Da hat jeder gesagt, das ist ein Mosch. Ja. Nicht zu viel Vibrato, nicht zu wenig. Ein Klangvolumen in dem Horn da drin. Wow. Also, und dann ist ja jetzt auch schon leider tot. Mit dem habe ich viel Kontakt auch. Wir waren auch gut befreundet. Ja, auch ein netter Mensch. Und vielleicht auch damals schon ein bisschen Mosch gestresst, weil der Mosch war, glaube ich, in den jungen Jahren nicht ganz einfach mit den Musikern. Aber ist halt so.
Wie ist das, wenn man da so als Junger hinkommt? Also, ich kenne nur so Geschichten. Bei mir war das nicht mehr ganz so, dass das natürlich unter älteren Musikern manchmal auch ein bisschen ruppig sein kann. So, wenn man sich mal verspielt oder so. Wie war das?
Ja, ruppig waren sie nicht. Also ich muss dazu sagen, sie waren froh, dass ein junger Kerl da war. Ich hatte das Gefühl, da war nicht viel, ja, mit jungen Leuten. Und es ist nicht viel passiert. Wenn was passiert, wurde mir das eigentlich verziehen. Ich wurde auch auf sämtlichen Positionen rumgereicht. Ich habe mal Trompete gespielt, erste Trompete, dann mal zweite Flügel, dann wieder erste Flügel. Je nachdem, wer da gerade nicht da war. Ja. Und dann wurdest du halt da hingesetzt und wurdest natürlich auch getestet. Wir haben viele CDs mitgemacht, ja, und Schallplattenproduktionen. Und immer wurden dann noch gute Leute zugeholt. Auch der Fernseher Stosi hat mal neben mir gesessen. Auch ein sehr spannender Mensch, ja. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten musste der rausrauchen.
Okay.
Wir mussten warten, ja. Immer im Anzug sehr edel, er sah ja immer sehr edel aus und gut gekleidet, aber auch ein toller Sound auf dem Flügelhorn. Und er hatte dasselbe Mundstück wie ich, damals hatte ich Yamaha 14F4. Und dann, der ist irgendwann mal raus, sag ich, so kann der besser spielen wie ich, als junger Kerl. Ja. Und dann nehme ich ihm sein Mundstück drüber und habe gesagt, guck, das ist ja genau dasselbe wie meins, dann steckst bei mir mal drauf. Das ging leichter los.
Ja.
Heute weiß ich, dass das Innenleben vielleicht ein bisschen anders war. Ja. Trotzdem war er ein toller Flügel, noch nicht viel besser wie ich. Ja. Aber allein schon jetzt vom Mundstück, du denkst ja, warum brennt der besser? Ich steck das Ding auf mein Ding, der war draußen und blas da rein und das ging irgendwie leichter los. Ja.
Hast du mal gefragt?
So, ich habe mich nicht getraut, ich hatte so viel Ehrfurcht.
Okay.
Ja. Ich habe eigentlich, wir haben ja die Mundstournee zusammen noch gespielt. Ich kenne ihn aber nicht. Also ich habe mich nicht getraut, mit dem Typen zu reden. Ich hätte auch gerne Franz Bummel kennengelernt, oder Mestrini ist ein Fall bis heute leider nicht. Der lebt ja mindestens noch. Hat bis jetzt nicht geklappt. Irgendwie bin ich da sehr vorsichtig und habe Respekt vor den Leuten. Aber vielleicht ergibt es sich irgendwann mal. Weiß ich nicht.
Später kam ja dann Jörg Sänger als Leiter.
Ja.
Warum warst du es da noch nicht?
Weil ich nicht wollte.
Du wolltest?
Die ganze Geschichte ist ja ein Zufall. Ja. Ich habe den Jörg quasi berufen als Dirigent. Damals gab es ja Querelen mit dem Conny Delne. Und dann haben wir uns von dem getrennt. Wir suchten einen Dirigenten. Und mein Lehrer war ja damals der Jörg. So, ich frage mal den Jörg, der war ja erfahren, der hat bei Ernst Mosch gespielt und Hubert Wolf. Und wir waren ja auch befreundet. Und der Jörg hat damals so ein bisschen Ansatzprobleme gehabt. Und ihm auch ein bisschen zu helfen, dass er ein bisschen Ansporn bekommt für sowas, haben wir ihn geholt als Dirigent. Ja. Und da war ich auch ganz glücklich. Er hat auch meine Titel akzeptiert, alles wunderbar. Und irgendwann lief es halt nicht mehr so rund, weil halt private Sachen dazwischen kamen, die du nicht akzeptieren kannst. Ja. Und ich habe dann irgendwann gesagt, oh, tut mir leid, also so mache ich das. Wir hatten auch geprobt Sachen und das lief dann halt nicht mehr so beim Konzert, weil er halt das irgendwie vergessen hatte. Und also Leute, ich höre auf, ich mache das nicht mehr. Ja, und dann ist die Gruppe aufgestanden, also Eddie, wenn du gehst, dann hören wir alle auf. Und dann war der Zirkus groß. Mhm. Ja, er hat dann behauptet, ich will die Kapelle übernehmen, was ein Quatsch. Ich will nach wie vor heute noch spielen. Ich bin in Anführungszeichen ungern Dirigent, aber ich mache es trotzdem gerne. Ich mache es ja auch, ja, aber eigentlich spiele ich lieber. Und dann war halt, seitdem bin ich Dirigent und wollte natürlich der Kapelle meinen Stempel aufdrücken. Weil ich finde es, wie gesagt, vorhin schon mal erzählt, furchtbar, Stücke nachzudirigieren von irgendjemandem. Das ist nicht mein Ding. Ich wollte gerne die Kapelle auf ihre Art, auf meine Art von anderen abheben. Was wir auch erreicht haben, zumindest was musikalisch so angeht, ja, vom Hören. Und das mache ich heute wieder mit den Goldenen Egerland und seitdem schreibe ich halt. Mehr, wie ich eigentlich mir jemals vorgestellt habe. Die Sachen werden verlegt beim Musikverlag Scherbacher mittlerweile. Der ganz freundlich und sagt, Eddie, schreib für mich jedes Jahr 2-3 Titel, dann ist doch wunderbar. Kann ich aber nicht, weil ich brauche einen Grund. Mhm. Also entweder eine Kapelle, jetzt habe ich wieder eine, wo ich die Musiker kennen kann, für die Musiker schreiben und nicht für irgendjemand. Also ich mache auch ganz ungern Titel von mir. Ich mache ja so immer mit der Workshop, sie machen dann Titel von mir, dann kriege ich manchmal das Grausen. Es ist für mich schlimm, eigene Titel zu hören, die dann nicht so gespielt werden, wie ich das gern möchte.
Aber dafür bist du ja dann da.
Da bin ich ja dann da. Wobei mir bei anderen Titeln, die nicht von mir sind, in Anführungszeichen, das nicht so schlimm ist. Weißt du, da gehe ich anders daran, dann bringe ich das bei. Aber wenn ich dann, ja, soll es sein, da wäre ich dann schon wahnsinnig. Ja, wenn so 4/8 da nicht so ein bisschen charmant ablaufen.
Weißt du, was ich gerade im Kopf hatte, als du die 4/8 gesungen hast? Ein kleiner Flirt.
Genau.
Ja, habe ich rausgehört.
Genau. Also wenn es so nicht losgeht, ja, du bist ja ein Musiker, ne? Ein Charmant, der oben drin. Na, jedenfalls, der Titel ist zum Beispiel bei meinem eigenen Musikverein. Mir sammelt es ein. Also nach 5 Proben. Ich habe es nicht geschafft, denen das beizubringen.
Ich kenne das. Ich habe lange nicht so viel geschrieben wie du, aber ich kenne das auch, wenn mein Verein spielt. Ja. Dann spiele ich lieber eine andere Folge als meins.
Du hast ja, ich habe ja mit Emotionen sowas. Ja. Ja, ein kleiner Flirt war eine Kombination, weil ich damals mal einen kleinen Flirt hatte. Ja, irgendwann mal, ja. Und ich schreibe immer irgendwie bezogen zu irgendwas, zu irgendwem. Und wenn dann das so runde, also falsch gespielt wird irgendwie, natürlich kommt man sagt, bringst doch denen bei. Also ich weiß auch gar nicht, ob man jemand Blasmusik beibringen kann. Also ich habe viele Workshops, mit denen ich am nicht hausiere, ja. Manchmal haben wir richtig Spaß, weil auch dann da Leute sitzen, die das machen wollen und dann auch machen können, weil sie es wollen.
Ja, ich glaube, es kommt einerseits das Wollen und man muss es halt hören. Ich finde das halt
so, es auch.
So super erklären ist halt schwierig, weil das geht immer nur so mit Vor- und Nachsingen, finde ich. Weil wie erklärst du jetzt, wann kommt die zweite Achtel und dann so. Was ist das denn? So. Natürlich kannst du das ausrechnen. Ich weiß, Michael hat das gemacht und so, aber trotzdem musst du es ja fühlen. Das ist
Ding. Musik ausrechnen, finde ich blöd, tut mir leid. Musik kann man nicht ausrechnen. Ja, das ist Quatsch. Also, sind wir doch mal ehrlich, hör doch ernst, Mosch an, such mir eine Polka oder Walzer, wo es Es gibt nichts, sowas gibt's nicht beim Mosch, ja?
Ja, ja.
Also das ist einfach Quatsch. Für mich Quatsch. Ja. Wir sollen denken, wir muss ein Stück einfach schön rundlaufen, ja. Das natürlich kann immer passieren, ja. Aber eigentlich so geht's eigentlich. Wie Gitarre muss auch Posaune gespielt mit dem Schlagzeug zusammen. Ich habe oft mit dem Schlagzeug Querelen, weil die irgendwo gehört haben, mir macht da wäre ich wahnsinnig. Also das ist für mich keine Musik. Die geht nach hinten los. Also es ist ja wie in der Schlagermusik und in der Rockpopmusik. Es muss einfach grooven.
Ja, ja.
Die schlagen dich ja tot, die Gitarristen, wenn der Schlagzeuger so spielen würde. Ja. Immer nach hinten und so. Ja, ja. Oder zu schnell nach vorne. Das ist, also kann ich nichts mit anfangen und lass mich auch nicht unterbuddeln.
Du brichst gerade Posaunen an. Warum? Also am Schluss hatte die OK ja Posaunen zwischendurch nicht. Ich weiß nicht, wie war es ganz früher?
Die hatten, wie ich kam, noch zwei Waldhörner.
Ja, okay.
Das war auch ganz gut. Aber dann kam diese Tourneegeschichte mit lustigen Musikanten. Und da musste die Kapelle oft Leute begleiten. Also Maja Michael auch begleiten. Und wer waren doch damals Rote Rosen? Ja, da. Wer waren das wieder mal?
Freddy Breck, genau, stimmt.
Die mussten wir alle begleiten und da war natürlich Keyboard gebraucht. Ja. Und da ging es ja ums Finanzielle auch, drei Posaunen und Keyboard geht nicht. Also hat man die Posaunen weggelassen und hatte halt Begleitung, dann gibt es ja Sounds, wo so ein bisschen da hinkommt, nur so wie so lange ein Ton aushalten muss, ist so furchtbar. Aber solange er kurz spielt, geht so. Und dann hat man halt die Posaunen weggelassen. So ist es viele Jahre geblieben, bis ich dann halt kam, also jetzt machen wir einen Schlussstrich, jetzt kommen mit der Posaunen, was natürlich viel schöner ist und auch für Bass-Soli und harmonisch. Ja,
ist halt fetter einfach.
Ja, ist einfach breiter, dicker und harmonisch kannst du da schön Vibrato mit rein und Akkorde singen lassen, die Posaunen, das finde ich einfach toll. Ja.
Ja, und kannst vor allen Dingen auch besser ausstimmen.
Ja.
Es ist ja sonst...
Keyboard ist halt stur wie ein Esel.
Yeah.
Ja. Und so, also wenn normalerweise brauchst du beim guten Orchester nicht einzustimmen. Die grooven sich ein und jeder packt aus und es stimmt eigentlich gleich. Ja, weil jeder die Ohren am richtigen Fleck hat. Es funktioniert.
Wie war das dann für dich? Du sagst, du spielst lieber als dirigieren. Du hast das dann auch nur gemacht, weil.
Aus der Not raus.
Ja. Und jetzt stehst du da vorne.
Ja.
Wie war das für dich? War das so, wie du es dir dann. Also auch. Mit allem drumherum, nicht nur musikalisch, mit allem drumherum, so wie du es dir vorgestellt hast, gab es dann auch schon relativ frühe Punkte, wo du gedacht hast, okay, das ist doch mehr Arbeit, als ich dachte.
Also es ist gut, das fängt immer erstmal so an, dass es nicht so ist, wie du es vorstellst. Also es ist zum Beispiel, wenn Klarinetten beim Walzer dapp, dack, 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 dack spielen, dahin macht den Band, pack, um, dass die drei bei beiden und also zusammen. Muss alles zusammen sein. Das hörst du vorne wesentlich schlechter oder genau, dass es nicht stimmt, wie als wenn du mitspielst. Das habe ich sehr oft und auch die Musiker darauf hinzuweisen, dass denen das bewusst wird, dass das irgendwo ja passen muss. Ja. Deshalb kommt das auch mit dem Nachschlag nicht hin. Wenn du das kann nicht gehen. Tut mir leid. Oder ich spiele so alt, oder so ein Mist, Aber mittlerweile macht mir es ja auch Spaß, davon und so vorzustehen. Und wenn ich merke, dass das, was ich erkläre, bei den Musikern ankommt und die das umsetzen können und dann hinterher noch lachen, weil sie sagen, wow, dann bin ich sehr stolz darauf. Also mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, ich spiele ja immer noch selbst, ich habe ja auch eine Besetzung, die Sieben Grüne Franken, mit da spiele ich ja Gott sei Dank selbst und schreibe auch da wieder alles selbst, weil ich auch da denke, es gibt so tolle kleine Siebener Besetzungen mit viel besseren Bläsern wie ich bin, junge Leute, die gehen ab wie die Sau, ja. Aber ich kann mich nur abheben, indem ich alles da arrangiere.
Ja, das stimmt.
Und so schreibe, dass ich es gut spielen kann oder wir, die Gruppe das gut spielen kann und da vielleicht eine Chance sehen, auch gebucht zu werden. Mit unserem Können, mit unserer Art zu spielen. Das funktioniert bis jetzt auch ganz gut, nicht zu viel, aber genauso richtig, dass mir das zwischendurch bei mir noch so durchschlängelt. Ja.
Ich habe dich ja vorhin schon als Egerländer Liedermacher vorgestellt. Ja. Woher kommt das?
Den Titel habe ich mir selbst gegeben, weil Komponist finde ich so. Ich bin kein Komponist. Also für Komponist finde ich immer, muss man studiert haben, so irgendwie. Also,
findest du?
Ja, irgendwie. Komponisten sind für mich. Wie heißen die denn?
Maler.
Ja, Maler. Mein Bruder war Maler. Nee, aber ich sag nur, ja, solche, was ist, so studierte mit einem ganz anderen Fundament. Also ein Liedermacher finde ich einfach ein charmanter Ausdruck für jemanden, der aus Spaß schreibt. So wie ihm der Bleistift gerade so hinrutscht da inzwischen die Linien. Okay. Also Liedermacher finde ich für mich ein richtiger Ausdruck. Arrangeur, ja, ist auch okay. Aber was er Frank Bleier zum Beispiel, ja, das ist für mich ein Komponist, Arrangeur, wie ein Bilderbuch, was der für Klarinetten, Holzsätze da schreibt, das ist schon genial. Ja. Also es ist mir zu viel. Mhm. Ja, würde ich nie so machen, deshalb mache ich es auch nicht so. Ja. Ja. Aber du hörst und siehst, was die Typen so drauf hatten.
Was ist dir daran zu viel?
Diese Mehrstimmigkeit im Holzsatz. Ja. Ja. Also es ist ja oft mindestens drei, manchmal vierstimmig und dann noch die Oktaven dazu, das sind schon die fünfte. Finde ich zu dick zu der Melodie dann. Mhm. Ja. Also musst du irgendwas ausdünnen, was der Herr Mosch ja öfter gemacht hat. Lass weg. Finde ich aber nicht schön, Holz weglasse. Mhm. Also dann irgendwie, also ich schreibe in Anführungszeichen relativ dünn. Mhm. Also dreistimmig höchstens, ja. Und Melodien meistens so zweistimmig. Ja. Ja. Aber wenn so irgendwas im Satz so auch mal dreistimmig, aber mehr sollte es nicht sein. Und ich liebe Holz. Ich finde es toll, diese Verzierungen, die machen alles so ein bisschen, wo lange Töne sind, füllen sie halt was ein, so ein bisschen, wenn es nicht zu viel wird. Ja. Das finde ich, das ist mein Ding so. Ja. Ja.
Flöte oder Essklarinette?
Flöte. Ich bin kein Essklarinettenfreund.
Warum?
Weil mir das zu piepsig ist. Hm. Ja. Also nicht, dass die nicht stimmen, das wird ja behauptet, das wird auch mal so sein, aber das ist nicht gesagt, dass alle Essklarinetten nicht stimmen, das wäre ja falsch. Ja. Schlimm, aber ja. Ich finde es halt für einen homogenen Sound in der Flöte einfach toll. Und der Mosch hat sie ja auch gehabt, zum Schluss hat er Essklarinette gehabt.
Aber
ja.
Das wollte ich jetzt fragen, ja. Weißt du warum?
Nee, weiß ich nicht. Hätte ich auch gern gewusst, wenn du einen findest, der es dir sagt, kannst es mir weitergehen. Okay. Also ich finde es mit Flöte einfach genial.
Okay. Und ja. Beides zu besetzen, Flöte und Ess?
Oh, ich glaube, das passt nicht. Habe ich noch nie gemacht, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Also Klostermann will es ausprobieren, das weiß ich.
Dann toi, würde ich ihm wünschen. Viel Spaß dabei. Ja, warum nicht? Man kann alles probieren, ja, warum denn nicht?
Brauchst halt wirklich zwei gute Leute, die da ja. Auch, weil sonst wird es richtig schlimm.
Sonst wird es ganz schlimm, ja. Ich weiß ja jetzt den Sinn noch nicht, aber wir werden es ja vielleicht irgendwann hören. Ich bin gespannt, wenn es das
also
gibt.
Also Sinn kann, er hat es mir so erklärt, ja. Dass die Flöte quasi den runden Klang hat und auch das Vibrato machen kann, was ja in der Klarinette nicht so gut ist. Ja. Und mit der S-Klarinette hat er den Kern noch.
Aha. Na gut, man könnte ja eine Piccolo-Flöte an manchen Stellen spielen lassen, hat auch den Pieps und den Kern. Aber gut, er wird schon wissen, ne? Man kann ja mal irgendwas probieren, vielleicht probiere ich auch noch irgendwas, aber ich weiß noch nicht was. Im Moment bin ich immer bestrebt, schöne, runde, weiche Musik zu machen. Ja. Mehr denn je, bin ich durch diese LP hier letzten und durch die Neujahrskonzerte mit diesem Streicherorchester, war schon, das war gut.
Wieso kam 2016 dann der Abschied? Wenn du eigentlich das so gern weitermachst?
Weil ich gesagt habe, es hat keinen Sinn mehr, mir kriegen keine Termine mehr. Also es war wirklich eine grandiose Bettelei, das ist das richtige Wort, glaube ich. Weißt du, wenn du Angebote schreibst, die rufen dich an oder schreiben dich an, er sagt, jetzt schickst du mir doch ein Angebot für 3 Stunden ein Konzert. Dann schickst du ein Angebot, dann kommt ein Anruf, ja, ich habe eine andere Kapelle, die ist 1.000 Euro billiger. Das machst du einmal mit, zweimal mit, dann irgendwann reicht es mir einfach. Ja. Das ging nicht nur einmal so, es ging öfter mal so. Und wo man wirklich für wenig Geld gespielt hat, damit wir überhaupt gespielt haben. Und das kann ich den Musikern nicht antun mit 100 Euro Gage und so, wir hören auf. Da waren natürlich alle traurig. Mhm. Und da kam auch sein eigener und sagt, lass uns doch so weiter irgendwie machen. Und sagt, nein, ich will nicht mehr, ich mache jetzt Schluss. Und eigentlich war dann auch Schluss. Das war ein schlimmes Konzert in Rungenberg 2016 mit Heulerei bei allen. Ja, aber... letztendlich waren sie alle mit einverstanden und die Musiker haben sich ja verteilt und verschiedene anderen Orchestern, beim Bruckmeier sind welche dabei und sonst noch irgendwo, ja. Und gut, dann war für mich eigentlich Pause, bis dann beim Ernst Hüller habe ich ja mal zwischendurch auch gespielt und dann kam irgendwann die Anfrage von den Goldenen, ja, die es jetzt 11 Jahre gibt. Und da ich ja jetzt zu meinem Renteneingang da nach Brandenburg ziehe, in der Nähe von Berlin, weil meine Frau von da kommt, ja, und die kommen von da, alles Berlin und Potsdam, so diese Ecke. Und er sagt, ja, okay, mache ich, warum nicht? Ja. Und im Nachhinein bereue ich es auch nicht.
Wie sind die auf dich gekommen? Weil du bist ja jetzt noch hier ansässig.
Also die hatten ganz früh, kurz nach der OKE, warum auch immer, schon mal angefragt. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich habe keine Lust mehr, will nicht mehr. Und da war das der Gedanke bis nach Berlin darüber, war einfach utopisch. Ja, jetzt ist die Geschichte anders. Und hat sich dann jetzt, bin ich froh, dass es so ist, wie es ist. Und es macht auch Spaß. Und auch die Erleichterung durch eine Agentur ist enorm.
Wäre das eine Option gewesen für die OKE damals, eine Agentur zu finden, die das alles macht?
Ja, es lag vielleicht an mir, weil ich nicht schlau genug war damals. Also ich bin ja nach wie vor einer, der einfach nur Musik machen will.
Ja.
Ja? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Rainer Schmitz-Ding auch. Mhm. Wir sind Musiker. Ich will nicht verhandeln am Tisch und will nicht über Essen reden, was wir essen oder irgendwas. Ich will Musik machen, solange wie es geht. Und ich brauche jemand, der das halt macht.
Ja. Ja.
Und dann, da gibt es quasi auch einen Innendienst leider bei diesen goldenen Egelern, der Werner Biskup, und du bist. Der kümmert sich um alles, was die Agentur betrifft, und ich brauche mich nur um die Musik zu kümmern. Und das ist schon genial. Erleichtert es, ja.
Ja, 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 ja.
Wir haben auch nicht viel Termine, aber die reichen so 8 am Frühjahr und 8 oder 10 im Herbst wieder, und in Mitte drin ist gar nichts.
Da aber das ist ja schon, also ich finde, für so eine große Besetzung ist das ja schon viel mittlerweile. Ja,
aber die spielen nur mittags. Ja, ab 15 Uhr, 16 Uhr, überwiegend ältere Leute natürlich, aber die kriegst du abends sowieso schlecht aus dem Haus, ja. Und da drüben passt es, ja. Also, ja, uns macht's alle Spaß, ist eine gewisse Ruhe drin, und mir kann nicht sagen, dass die Alten nicht mitmachen, wenn sie motiviert werden. Und das fasziniert mich immer, mir spielen ja viele Titel mittlerweile von mir, die keiner kennt bei denen, ja.
Ja.
Und du schaffst es dann mit unbekannten Titeln, weil es ihnen wohl Spaß macht und ihnen gefällt, die Leute zum Klatschen oder stehen auf, ja, und kommen in der Pause und fragen nach, wie der Titel geheißen, ob es da Noten gibt oder was eine Aufnahme schon gibt. Wir haben leider bis dato noch keine neue CD, wir machen jetzt Ende des Jahres eine, im November, mit dem Matthias das Krone zusammen, und dann gibt es eine, wo der Eddie mitwirkt da, und dann schauen wir mal, wie die dann wird. Ja.
Okay. Aber das, ich finde, das ist ja, also klar, das ist schon so ein halber Ritterschlag, finde ich, wenn du mit unbekannten Titel wirklich da auch ein
Publikum. Ja, bin ich sehr stolz drauf.
So,
ja.
Und hat ja auch was mit der Energie zu tun, die von oben kommt.
Natürlich,
das die ist
kommt,
ja.
Natürlich, wir haben auch Titel drin, wie wir sind Kinder von der Eger, die musst du drin haben. Also die Leute wollen schon das hören, was sie auch kennen. Und das mit, was haben wir noch drin? Jetzt habe ich geschrieben, dort tief im Böhmerwald, wir haben eine Anzeigerin, die singt mit meiner Frau zusammen, also die reguläre Tonart in S-Dur geht nicht. Mit den Damenstimmen müssen dann ständig. Für die habe ich dann wieder 3 weiße Birken machen wir im Programm, ja, was sehr gut ankommt da drüben. Ja, es ist alles charmant und schön.
Würde ich reizen, auch nochmal so ein Egerländer-Trio, Gesangstrio einzuberufen?
Oh.
Da ihr jemals drüber nachgedacht?
Nee, also so Trio, finde ich das Dreistimmige, finde ich nicht immer so schön. Zumal es auch nicht immer dreistimmig war, sondern meistens immer nur eine Oktave von irgendwas, was ist so. Nein, würde ich sagen, nee. Also eine schöne erste und zweite Stimme, schön gesungen, nehmen wir Barbara Rosen, Ernst Mosch.
Ja,
findest du so schnell nicht mehr wieder, ja. Und das als Ansporn so zu nehmen, ist schon sehr gut. Und wenn man das irgendwie imitieren, geht sowieso alles nicht. Aber so die Richtung, dass man so einen Geschmack vorher hat, der Sache strebe ich sehr nach, ja, so in der Richtung.
Glaubst du im Nachhinein, dass das vielleicht sogar gut war, dass ihr 2016 aufgehört habt? Weil, also es war noch weit weg von 2020, aber
ja,
durch Corona.
Ja, ja. Es kann sein, aber darüber habe ich jetzt, über das Aufhören habe ich nicht nachgedacht, weil es war beschlossen.
Okay.
Und für mich war das dann einfach vorbei. Das heißt ja nicht, dass ich aufgehört habe, Musik zu machen. Im Gegenteil.
Ja, ja, klar. Ja. Ja, ja.
Es war einfach, das Projekt war fertig und ich wollte eigentlich auch nie mehr wieder sowas machen. Wie gesagt, es hat sich halt ergeben und ich bin froh, dass es ergeben hat. Und ich bin auch nicht der Kämpfer, der jetzt kämpft, ich will jetzt der neue König der Blasmusik werden. Das ist totaler Käse. Egal, wer sowas behauptet, wird ja viel geschrieben in Facebook, die tollsten Vergleiche. Wenn da sagt, der dirigiert wie Ernst Mosch, wie soll ich denn alles da dirigieren? Also es gibt ja so, du musst ja einen Schwung musst du auf die Bühne bringen für die Musiker, auch wenn das von unten aussieht, dass das wie Ernst Mosch aussieht, dann freue ich mich darüber, aber ich mache ja niemand nach. Und auch die Tracht muss ich zu der Musik ansehen. Ich kann nicht mit Jeans daherkommen. Irgendwie muss das alles passen, ja. Also es wird immer wieder verglichen und so, aber darauf bin ich gar nicht aus. Ich freue mich einfach, wenn die Leute, die im Konzert sind und die Musiker, Spaß an dem haben, was wir machen. Und ich gucke, dass ich den Eddie Sager nicht übertreibe, ja, mit Arrangements und auch mit seiner Art, sondern immer, auch wenn es schwerfällt, charmant zu bleiben und die Musiker ihren Freiraum zu lassen, soweit ich ihn zulasse.
Mhm. Ja. Wie fühlst du dich, wenn du die Jacke anziehst? Weil die trägst du ja jetzt seit 78.
Ja, ja.
Quasi.
Also die Jacke ist für mich nicht so was Besonderes. Ich könnte auch ohne die Jacke.
Mhm.
Also es gehört halt zu dieser Musik. Ja. Ich würde, wenn es gehen würde, würde ich sie gerne ablegen, damit diese Vergleiche. Also wird ja oft gefragt, sind Sie der Ernst Mosch? Ja. Oder ist der dicke Schlagzeuger dabei? Ich habe keinen dicken Schlagzeuger. Ja. Das war der Ferry Tagscheuer früher oder der Holger Müller.
Yeah.
Also du bist schnell verwechselt. Und ich sage das oft beim Konzert, weil du bist in der Pause angesprochen. Sind Sie der oder sind Sie der oder sind Sie der Ernst Tudor? Und sagen, nein, aber ich sage nachher was dazu. Und dann sage ich das, erkläre ich das und dann schreibe ich da oben stehen die goldenen Egerländer und nicht die Egerländer Musikanten. Oder wie sie alle heißen. Yeah. Ja. Und dann bin ich zufrieden und die Leute an dem Abend auch. Beim nächsten Konzert geht es natürlich wieder los. Ja.
Wie stehst du dazu, dass trotzdem in den letzten Jahren, letzten 10 Jahren vielleicht auch jetzt Kapellen gegründet wurden und trotzdem der Name Egerland da so ganz groß ist und die Tracht angezogen werden, auch von jungen Musikern, die ja gar nichts mit dem Egerland offiziell zu tun
haben? Ich finde es nicht gut. Also wenn ich bestimmen könnte, jetzt bei den Goldenen, wenn sie nicht vorher gegeben hätten, wir gründen eine Kapelle, hätte sie nicht so angezogen. Weil ich brauche die Tracht nicht, um diese Musik zu machen. Mhm. Ja, die hört jetzt, ja, die Kapelle gab schon, die hört von mir aus dazu. Ja. Ich würde es aus den Gründen, aus diesen Verwechslungen, würde es nicht machen, ums Verrecken nicht. Ja. Also ich kann auch in Unterhosen Blasmusik machen, auf Deutsch gesagt. Ja. Brauche ich nicht.
Glaubst du, dass das, und jetzt meine ich gar nicht mal jetzt deine Kapelle, sondern auch andere, dass manche das vielleicht bewusst machen, um es ein bisschen leichter zu haben?
Ich weiß es nicht. Also möglich ist heutzutage alles. Es gibt die tollsten Sachen, wo du nur mit dem Kopf schütteln kannst. Ja. Also ich will mich darauf eigentlich nicht einlassen. Ja.
Ja.
Aber kann jeder denken, was er will. Ja.
Aber den Namen bräuchte man ja eigentlich nicht mehr, oder? Also man kann ja
was für Namen?
Egerland.
Nee, ich habe mit Egerland ja auch nichts zu tun.
Genau, das ist ja das.
Ich bin weder ein Egerländer Musikant, wohl der Ernst Tudor hat zu mir gesagt, Eddie, wer beim Ernst Mosch gespielt hat, darf sich Egerländer Musikant nennen, aber sonst keine. So hat er mal zu mir gesagt. Und trotzdem nenne ich mich nicht Egerländer Musikant. Ich nenne mich Egerländer Liedermacher von mir aus, weil ich diese Masche möge, Musik zu machen.
Ja. Also, und du hast ja auch eine lange Tradition. Du bist ja schon auch mit 17, wenn du da mit denen groß geworden bist, dann ist das ja nochmal eine andere Sache.
Bin ich in der Wette auch.
Das stimmt natürlich.
Ja, also ich werde nie behaupten, dass ich ein Egerländer bin, aber ich kann vielleicht die Musik besser wie manch andere, der Egerländer ist.
Ja. Ja.
Also das haben wir jetzt dahingestellt. Ich bräuchte es nicht, wirklich nicht. Ja.
Wenn du die vergangenen Jahre so anschaust und die Entwicklung der Blasmusik, wie blickst du da dahin?
Ich finde halt jetzt gerade bei den kleinen Besetzungen, dass halt die Kultur ein bisschen nach hinten geschoben wird, also das schöne Spielen. Mhm. Weil klar, jeder Typ will zeigen, wie toller Tenor oder Posaune oder Trompete oder Flügelhorn spielt, aber mal da spielen, wo es gut klingt und dann auch wirklich gut klingen. Also nicht nur, dass man sagt, ja gut, dort spielen wir halt nur noch unten. Das ist ja Quatsch. Es muss, egal was für eine Lage, es muss einfach gut klingen und nicht nur ballern.
Ja.
Also wenn ich zum Blasmusikkonzert gehe, dann will ich einfach mich erholen bei Musik. Ja. Oder bei Udo Jürgens war, oder Never James Last auch, und liebe ich sowieso auch. Ja. Da waren immer so Nummern dabei, die müssen auch sein, nach wie vor. Aber es muss auch irgendwann mal, wo ich nach dem Konzert heimgehen kann, sagen, oh, bin ich froh. Oder dankbar, dass ich Musiker bin oder dass ich Gast war heute, ja. Das bleibt oft auf der Strecke, ja. Oder 4 Stunden wie ein Verrückter spielen, dann soll er sich ein DJ holen. Ja, zu siebt, wie verrückt spielen, kann ich selber nicht, ja. Also wir machen das zwar auch, aber mit Pausen drin, aber es ist, ich finde, 3 Stunden ist genug für schöne Musik, ja. Zumal man ohne Holz, da kommt ja das Holzproblem, wird ja alles eingespart. Also ich habe die 7er-Besetzung nur mitgemacht, das hatte ich aus dem Geburtstag gegeben von dem Frank Unger. Und dann haben wir uns halt da getroffen, dem Frank Geständnis gemacht, dann lief das halt so weiter, da kam ja die Corona, uns halt ein bisschen getroffen und das haben wir es einfach weitergemacht. Eine CD jetzt auch gemacht, auch schön.
Wettbewerb gespielt, ja.
Dafür habe ich natürlich auch 2 Titel geschrieben, das war dann wieder ein Grund. Sind da Gott sei Dank auch an den letzten 4 gekommen, leider nicht gewonnen, was aber auch logisch war. Für mich war das logisch, dass wir nicht da gewinnen.
Warum?
Die Jungen sind eben im Trend, ja. Okay. Ja, und zu mir hat einer gesagt, Eddie, wir können den Moschmusiker beurteilen, wurde mir gesagt. Das hätte mir natürlich auch vorher schon sagen können, aber ich wäre trotzdem hin, ja.
Findest du es schade, dass dann dieses, weil du da jetzt spielen durftest, dir das so manchmal so ein bisschen als Stempel jetzt davor ist, das darfst du nicht und da wird jetzt Wettbewerb, das können wir nicht beurteilen, weil du hast da ja mal gespielt. Oh,
ist mir eigentlich das Ganze beurteilen, also das ist mir eigentlich wurscht, was andere sagen. Ja,
aber die aber vielleicht die anderen 6 nicht. Weißt du, die hätten ja wahrscheinlich kein
gewonnen. Nee, aber die haben da geschmunzelt, so wie du jetzt schmunzelst. Ja, also der hat es nichts ausgemacht.
Okay.
Ja. Also die stehen zu mir und stehen auch zu den ganzen Worten. Ich finde es rundherum blöd, sowas überhaupt zu äußern, ja, und nicht nach der Musik einfach zu gehen. Ja, wenn da jetzt auf der 70-Jährige 7x70 sitzen und spielen toll, ja, wie 7x17-Jährige, dann muss das einfach honoriert werden. Aber das soll aber jetzt nicht heißen, dass wir besser waren wie die. Das
ist nein, ich verstehe den Punkt.
Die waren schon toll drauf und gut drauf, muss honoriert werden. Ja, du kannst die Jugend ja nur featuren, indem du sagst, hey, aus euch kann was werden.
Ja. Ich verstehe den Punkt, weil es gibt ja öfters, und ich habe da auch schon eine Folge gemacht, und wahrscheinlich kommt diese ja nochmal eine, ja, so dieses Ding Wertungsspielwettbewerb. Das, ja, ist ja so ein großes Ja, nein, mhm, irgendwie. Und wenn ich mir überlege, es gibt ja auch bei Brassbands oder so einfach hinterm Vorhang. Da wird einfach fünfmal das gleiche Stück gespielt, du weißt aber nicht, wer da sitzt.
Ja, ja.
Und dann wird ja wirklich die Musik bewertet und nicht, sind sie jung, sind sie alt.
Ja, ja. So gesehen ist das natürlich schon gut.
So. Ja, weil dann ging es ja, klar, dann fällt der Showcharakter natürlich weg, aber wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen wirklich mal gucken, wer spielt denn wirklich gut.
Die Idee wäre nicht schlecht.
So einfach mal zu sagen, so bumm, wir machen hier Siebener, also selbst Besetzung, ja gut, Besetzung wird schwierig, wenn es nur vier gibt und es ist klar, ihr seid die einzigen Siebener, dann ist klar, wer jetzt da sitzt.
Logisch,
aber so von der Idee finde ich manchmal, glaube ich, schöner, wenn man einfach das Optische mal ausblenden würde und zu sagen.
Ja, natürlich. Obwohl ich Wettstreit und sowas sowieso nicht schön finde. Um Musik streiten finde ich immer so, ja. Warum? Aber die gibt's halt, gibt's ja ganz doll.
Warum habt ihr es dann gemacht?
Na, der Frank wollte das gerne mal machen, wir bewerben uns einfach mal. Und im Kopf hatte ich anstatt auch, ja, mach einfach mal, aber anstatt dran geglaubt, dann war's halt.
Also, okay.
Und für mich war es eigentlich nicht easy, weil meine Frau wurde am Tag vorher 60. Mhm. Ja, wir haben natürlich gefeiert, aber ich nichts getrunken, aber irgendwie durch in der Gäse, wie das manchmal so ein Potsdam ist, ja. Und ich habe dann Sodbrennen bekommen die Nacht. Wie früh, ich habe kaum geschlafen und bin dann um 7 Uhr los. Wir haben eine ganze Familie, 16 Mann mit Kindern, übernachtet und ich bin dann allein nach Kempten. Ich kam da ohne schon recht fertig an eigentlich. Aber wie der Eddie halt ist, ein Camper, habe das auch durchgezogen, aber das war schon hart. Das war schon sehr hart, weil ich war 2 Stunden mit Mühe und Not. Weil irgendwas hatte ich falsches gesagt. Dann auf die nur stilles Wasser getrunken und Banane gegessen, damit sich das beruhigt. Mhm. Aber es war irgendwie, manchmal hat man so richtig Pech. Ja. Aber für uns lief es trotzdem gut. Aufregung war dabei, wie sich das gehört. Ich fand es nicht schlecht. Ja.
Ja.
Aber ich persönlich hätte es jetzt nicht gemacht, weil mir ist einfach eine schöne Veranstaltung, wo die auch schön war, viele Leute da waren. So ein Unterhaltungskonzert ist mir eigentlich lieber. So. Mhm. Finde ich schöner, ja.
Ja, wo auch mal was kieksen darf, ohne dass gleich einer sagt,
und der Haken so, da und so.
So Minus gleich.
Ja, also wie gesagt, ich bin ja auch schon 63, ich hätte es jetzt nicht unbedingt mehr noch gebraucht, zumal ich das noch nie sowas gemacht habe. Ja.
Okay.
Ich gehe einfach auf die Bühne, um schöne Musik zu machen, ob jetzt da 100 Leute sitzen oder 1000. Weißt du? Wenn ich die 100 zufriedengestellt habe, ist für mich auch schön. Ja.
Die haben vor allem das gleiche Anrecht, wie wenn da 1000
sind. Ja, natürlich, ja, das ist ja nicht. Auch, genau. Und die haben dasselbe Recht, haben Eintritt bezahlt und ja, also mir geht es eigentlich wirklich darum, egal was für eine Richtung, einfach schöne Musik zu machen, so gut wie es für mich geht.
Wie stehst du dann zu so Großveranstaltungen wie Woodstock der Blasmusik und wie sie alle heißen, Musikprobe?
Also ich war jetzt 2x bei Woodstock, für mich ist da kein Unterhaltungswert. Es ist mir
du warst
zu,
2x da?
Ja.
Wann denn?
Als Gast jeweils.
Ja, ja.
Einmal mit der OKE, warst du da nicht mit?
Nein.
Da warst du nicht dabei, da haben wir gespielt ganz am Anfang. Es war vielleicht das 2. Mal, gab. Ganz am Anfang muss das gewesen sein. Und einmal war ich als Gast, bin ich mit Markus Pribbert, also hatte ich fast mal mit, bin ich mit. Für mich hat es keinen Unterhaltungswert, musikalisch gesehen. Es ist nur Rambazamba. Ja. Und wenn du siehst, was jetzt auch so viel auftaucht, was mich ärgert eigentlich, immer dieses Bierglas in der Hand. Also die beschweren sich andererseits, wenn du als Surfer bezeichnet wirst, als Blasmann, die saufen nur, aber sie machen es ja vor.
Ja,
von ganz unten bis ganz oben die Boden. Und das finde ich grausam.
Ja.
Und da will ich auch nicht mitmachen. Mein Traum wäre auch, ich habe es jetzt bei den 7 nicht gesagt, lasst uns da mal für eine Selterswasser-Firma mal, oder die gibt ja bei Festina, gibt es da, glaube ich, in Richtung Rhön. Ja. Für die Firma sind wir auch jetzt dran, weil wir ein CD machen, so einen Sponsoren, mal mit einer Flasche Wasser. Ich schreibe einen Titel, Wasser ist schön, warum denn Bier? Ja, oder sowas, ja. Nur, dass man mal die andere Richtung.
Ja, aber du sprichst da einen wunden Punkt an, den ich auch schwierig finde. Auf der einen Seite, genau wie du schon sagst, man will nicht dauernd in diese Kerbe mit hier Blasmusiker, die sind nur Bier trinken.
Ja, ja.
Und dann beim Social Media Post sehe ich dann die Bierflasche nach dem Konzert, die muss sein.
Ja,
und dann denke ich mir, aber das ist ja das, also ihr sagt das eine und das andere zeigt
ist
ja.
Das ist aber Quatsch, Also man beschwert sich über die Jugend, will die Jugend ja schützen mit Alkohol, also Drogen. Und trotzdem wird es ja präsentiert. Es geht ja nur noch Blasmusik mit Alkohol. Und am besten vorher schon.
Ja.
Ja, also das erlebe ich halt schon.
Ja, ja. Ja, ja.
Ich finde es furchtbar. Ich trinke auch gern ein Bier, aber ich weiß, wie viel ich trinken kann und ich werde niemals vor dem Konzert trinken, beschweige denn mittendrin, sondern wirklich zum Schluss. Mhm. Da trinke ich eins, weil ich ein Auto fahren muss und dann habe ich so in Anführungszeichen meine Belohnung, weil ich auch gerne mal ein Bier trinke, den Geschmack mag, aber dann freue ich mich im Auto, wenn ich Handschuhe aufmache, dann liegt der Beutel Chips da drin und den genieße ich dann in aller Ruhe bei der Heimfahrt.
Okay. Ja, ich finde das ein schwieriges Thema und
ist auch schwierig. Ich
kriege da auch immer mehr Nachrichten, dass man darüber mal reden soll. Deswegen finde ich es gerade ganz schön, dass du das Thema aufmachst. Ja, wahrscheinlich ist das auch der Grund, dass die Vogelwiese so immens plötzlich erfolgreich ist seit 10 Jahren irgendwie und weil es ums Saufen geht im Endeffekt. Also es geht ja eigentlich, faktisch geht es darum, dass da ein Typ dann irgendwann unter dem Tisch liegt.
Ja, aber so habe ich will das Ding ja auch schon 40 Jahre oder 50 Jahre, noch nie ans Saufen da dabei getan. Das war eine Polka, die gut ankam.
Genau, ich auch nicht, aber ich finde, die hat in den letzten 10 Jahren ist die ja völlig...
Dadurch halt, ja. Und da wird schon auf der Bühne angestoßen.
Ja.
Ich finde es halt nicht schön. Warum denn? Ja, und dann beschweren sie sich, wenn die jungen Leute besoffen Auto fahren, fahren sie tot.
Ja.
Weil sie vom Konzert besoffen heimkommen.
Ja.
Und ich denke, da müssten wir schon mal, also ich bin bereit, ich habe das auch im Kopf so gesehen, ich habe das auch immer wieder mal irgendwo losgelassen, auch bei meinen goldenen Musikern, sagen, lass mal dieses Bier trinken mal. Du stößt natürlich nicht nur auf Freunde.
Das weiß ich.
Ältere Leute wissen ja auch, gegen ein Bier ist ja nichts zusammen, aber ich muss mich nicht posten mit dem Bier in der Hand. Und das noch breit reden.
Ja, ich finde, das muss auch auf einer Bühne zum Beispiel nicht sein.
Nee. Also ich bin zum Beispiel auch eine, ich brauche nichts zum Trinken, ich will mir das auch nicht angewöhnen. Also immer das, was brauche ich zum Spielen? Ich brauche gutes Licht. Was? Oh, das ist das Licht nicht gut, kann ich nicht spielen. Und so weiter. Da brauche ich was zu trinken. Da habe ich nichts zu trinken, kann ich nicht gut spielen. Was lauter so sagen, es gibt ja das um trockene Lippen, aber das hat ja einen anderen Grund. Jetzt zum Beispiel rede ich schon 2 Stunden hier, ich bin überhaupt nicht trocken.
Ja,
ja. Also brauche ich das auch nicht zu trinken. Und beim Blasen, da geht dann die Aufregung los, weiß ich ja alles. Aber ich probiere mir persönlich, das erst gar nicht anzugewöhnen. Ja. Das mache ich auch, wir spielen mit den Rönern 3 Stunden, da trinke ich nichts, ja.
Wie ist das hier im Polizeiorchester?
Verbot. Also Alkohol sowieso.
Ja.
Ja. Und es gibt ein paar, die stellen sich halt eine Wasserflasche hin.
Ja.
Ja. Obwohl ich das alles nicht so schön finde mit der Wasserflasche hoch. Ich würde ein Glas hinstellen wollen, aber das kann ich nicht. Ich bin kein Chef oder. Ja,
ja, ist schwierig. Wasser. Ist schwierig. Ist
schwierig.
Ja.
Es gibt ja, die haben Probleme, haben vielleicht Zucker oder irgendwas, müssen was trinken, genau. Aufregung. Akzeptiere ich, aber mir muss ich nicht da hinstellen.
Ja, genau. Man kann das ja auch dezent dann.
Eben. Und da macht es mit dem Glas geht's besser, als wenn du eine Wasserflasche in der Hand hast und die gehen hoch.
Ja,
ja. Ja, die sieht jeder.
Ja, ja,
nur. Und da finde ich, also bei uns ist das nicht so. Ja. Wenn, dann hat auch eine bisschen ein Glas da stehen. Also ja, aber schlimmer wäre das mit dem Alkohol, finde ich schon extrem furchtbar.
Du hast vorhin schon so ein bisschen gesagt, du magst nicht, dass manchmal mittlerweile Stilistiken so
vermischt werden.
Vermischt werden.
Ja.
Findest du es wichtig, auch einfach, dass wenn man diese Musik macht, auch so ein bisschen weiß, woher die kommt?
Ja, du hast ja vorhin gesagt, hören. Wir müssen mal hören.
Ja.
Ja, und deshalb, wenn sie Mosch hören, ich habe immer Mosch, und die behaupten ja alle, Mosch ist unser aller Vorbild. Akzeptiere, finde ich toll, aber keiner spielt.
Ja, okay.
Also, das wird wird gespielt. Und das finde ich zum Kotzen.
Ja.
Dann können sie sich nicht hinstellen und sagen, wir lieben Mosch, sondern also, spiel doch, wenn es wieder Mosch. Es gibt ja genug tschechische Titel, die kann man ja dann so spielen.
Ja, ja.
Aber nicht Domfarf oder Südböhmisch oder irgendwas anderes. Ja. Also da drehe ich durch, wirklich. Das finde ich furchtbar. Ich probiere es auch von meiner Seite so gut ich kann, das nicht zu machen.
Mhm.
Fertig.
Ja.
Ja.
Welche Pläne hast du jetzt noch?
Na, mit den Goldenen wollen wir jetzt noch eine CD machen. Die Titel habe ich soweit fertig. Es sind ein paar Titel von mir drauf, auch ein paar vom Herrn Mosch natürlich. Ja. Und mit den Rönen machen wir jetzt im Mai, 8. Mai glaube ich, eine CD. Mit vielen, also überwiegend nur Arrangements von mir, 2 Titel von Kempten, die neuen, ansonsten nur bekannte Titel mit Gesang, ein bisschen verschrieben von mir. Ja, das sind so meine Pläne eigentlich. Dann ziehe ich nach Berlin mit meiner Frau.
Und dann lässt es dir gut gehen.
Bitte?
Und dann lässt es dir gut
gehen. Dann lasse ich mir es gut gehen. Ich habe das große Glück, dass ich eine Frau habe, die Musikverständnis hat. Ja. Gut, ich denke, dass ich noch viel mache, was genau, weiß ich schon, aber viel Musik mit Sicherheit und fertig.
Wirst du trotzdem der Gegend hier so ein bisschen treu bleiben? Oder, weil es ist ja schon auch weit.
Du fragst dasselbe, wie mich letzte Woche oder fast jede Woche mein Kollege Markus Privat fragt. Kommst du denn hier rüber, wenn ich dich anrufe? Ja, ich habe ein Auto mit 4 Rädern. Ich komme hier rüber.
Mhm.
Wenn wir zusammen spielen, es gibt ja nichts Schöneres. Wir haben jetzt eine neue 7er-Truppe in Planung.
Ah, ja.
Wenn ich das kurz erwähnen darf.
Du darfst ja alles
erwähnen. Ob das natürlich alles dann so wird, weiß ja kein Mensch. Jedenfalls ist da meine Wenigkeit dabei. Der Herr Markus Trompete, der Franz Tröster Flügelhorn mit mir, dann der Saki Sack Tenorhorn, der Max Arnold der Sohn vom Markus Arnold, Bariton. Unser Tubist hier, der Dominik Mysterik, Tuba. Mhm. Und der Daniel Wasson, Schlagzeug.
Ah ja.
Und wir wollen was Neues auftun, natürlich wieder mit Stücken von mir, wo wir jetzt demnach auch eine kleine Produktion machen und mal sehen, was da draus wird. Ob da was draus wird. Das Problem ist natürlich bei den tollen Leuten, dass die alle sehr viel beschäftigt sind.
Viel zu tun haben und ja. Dann hat man ja wieder das, was du vorhin hattest. Man muss ja wieder Auftritte generieren.
Ja, das ist ja wieder das. Aber im Moment geht es, also bei mir sowieso, erstmal um das zu erfahren, was passiert, wenn man mit so Leuten einen Titel jetzt von mir aufnimmt. Ja. Das interessiert mich ganz heiß. Das ist wie wenn du kochst, was sagt die Frau dazu, wenn du heute Abend gekocht hast, ob es gut ist oder nicht. Und ich koche im Moment für diese Gruppe, aber auch für die andere Gruppe. Also ich bin eigentlich nur für drei Bands unterwegs. Ich bin total heiß da drauf und das macht mir einfach Spaß, wenn das Produkt nachher gut klingt.
Okay.
Davor habe ich immer Angst, da bin ich tierisch aufgeregt. Ja. Ich denke wirklich nicht ans Geld verdienen da dabei, ganz am wenigsten. Ja. Wenn es was gibt, ist schön, vom Verlag irgendwann mal. Ja. Aber erst kommt, wenn ich auf die Bühne gehe, teile das aus und dann fangen wir, boah, gut geworden oder halt nicht. Ja. Aber meistens ist es trotzdem gut geworden. Bin ich ganz stolz drauf.
Okay, wir kommen so ein bisschen in die Schlussrunde.
Ja.
Spielen oder schreiben?
Mittlerweile beides. Okay. Beides gleich.
Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Was lerne ich gerade, was ich nicht kann? Mich, sagt meine Frau Karin, mich ein bisschen zurückzunehmen, ein bisschen ruhiger zu werden. Das probiere ich zu lernen, bin aber weit weg davon. Aber ich kann es zumindest aussprechen.
Das ist schon mal viel wert.
Ja.
Und wie findest du dann, also was machst du denn, wenn du dich ausruhst? Wirklich auf der Couch liegen? Oder?
Nee, ich denke an eine Melodie. Also das ist
also
das
Verderb.
Ja. Also ich habe wirklich mittags Möglichkeiten, mich mal eine Stunde aufs Sofa zu legen. Dann liege ich da. Und dann geht's los. Und wenn du anfängst, weißt du vielleicht, wenn du da drin bist, dann hörst du nicht mehr auf.
Ja,
dann nehme ich das Handy, leg mir, dann singe ich da schnell was drauf, damit ich es ja nicht vergesse. Oder steh auf, das ist dann schon wieder das Verderb, dass du was aufschreibst. Aber im Moment ist es so, dass der allein der Gedanke, dass ich das vielleicht mal machen könnte, schon ein bisschen beruhigt. Ja. Und ich habe diesen, jetzt ab Juli nehme ich den Termindruck oder Dienstdruck, wo du Sachen muss, die noch dazwischen kommen oder Sachen üben musst, die mit dir privat nichts zu tun haben. Ja. Wir machen viele symphonische Werke, die nicht ganz leicht sind im Moment im Dienst, aber interessant sind. Und das habe ich dann weg eigentlich, ja.
Wie willst du später mal gesehen werden?
Ja, als einer, der sich bemüht hat für die Musik.
Das ist aber sehr, sehr klein, oder?
Ja, aber in mehr sehe ich mich nicht. Also ich kann ich dir leider nicht dienen mit mehr. Also ich will nicht übergewertet werden, natürlich auch nicht untergewertet, aber ich wäre froh, wenn sie also sagen, ja, der Eddie war ein Hund, der hat sich bemüht.
Welcher Titel sollte dann auch über Jahrzehnte noch überdauern, wenn du einen Wunsch frei hättest?
Von meinen
sagst,
Titeln?
Von deinen, wo du sagst, okay, da hängt echt so mein Herz dran, wenn sie den noch in 20 Jahren spielen, bin ich froh.
Also ich habe jetzt, leider gibt es da ja viele. Das ist ja das
Schlimme. Du darfst auch gern fünf nennen.
Ja, der Rumtreiber zum Beispiel oder der Walser Liebe ist, ja. Oder wie heißt jetzt der Titel von den Rönern? Das habe ich ganz vergessen, wenn wir in Kempten gespielt haben. Ein Herz und eine Seele. Da hast du sein Herz und Seele in der Musik. Hat nichts mit der Fernsehsendung zu tun. Ja, wo ich auch mal heimlich schon geguckt habe früher mit dem Alfred. Aber Herz und Seele ist so eine Sache, da ist alles drin, was du eigentlich für Musik machen und schreiben brauchst. Herz und Seele. Sonst geht gar nichts. Das ist so mein Motto. Die wird gern überleben. Ich habe jetzt für die neue Besetzung schon, aber das verrate ich schon, einen neuen Titel geschrieben. Der sollte auch überleben, weil der dem Franz sogar gefallen hat.
Okay.
Ja, dem alten Egerländer. Und ja, wir gucken einfach mal, was jetzt alles noch so ein bisschen passiert.
Ich habe ja gesagt, du sollst ja eine Frage für den nächsten Gast ausdenken. Und ich habe erst noch die der vorige Gast dagelassen hat. Wie definierst du ein glückliches Leben?
Ja, dann, wenn mir es so geht, wie mir es jetzt geht.
Okay.
Da bin ich ganz zufrieden. Es ist alles geregelt, alles sicher, in Paketen verpackt, Familie läuft.
Super.
Ja, ich bin nicht krank, hoffe, dass wir nicht krank werden. Ja, es geht eigentlich gut. Ja.
Deine Frage?
Meine Frage wäre, es geht wieder um Familie. Wie wichtig bei Musikern oder bei den Musikern die Familie in dem Job ist? Ja, das Familienleben, wie wichtig das ist. Ob man da Halt sucht oder das total abschottet.
Ja, ich glaube, das ist immer so die Gretchenfrage.
Ja.
So, das ist tatsächlich.
Und es kann für jeden Musiker nur Vorteil sein, wenn alles gut funktioniert.
Ja, ja.
Wenn die Partnerin mitspielt, also die Familie. Nennen wir mal die ganze Familie, die muss ja mitspielen.
Auf jeden Fall, weil wenn du auf die Bühne gehst und weißt eigentlich, okay, scheiße, hinten brennt es ja, irgendwie, und dann
ja, spielst du halt auch nicht. Ja, also das wäre halt schön. Und natürlich auch selbst das Gleichgewicht findet, wie weit kann ich denn gehen? Ja. Also man muss ja immer sagen, nee, heute Abend die Mucke mache ich nicht mal zu Hause. Die Frau hat Geburtstag oder das Kind hat mal Geburtstag. Auch mal zu sagen, nein, das weiß ich natürlich jetzt erst.
Wollte gerade fragen, konntest du das gut früher?
Nee. Ich wollte halt spielen. Ja. Heiß wie Hund. Heute bin ich anders noch heiß wie Hund, weil ich gern auch spiele. Aber es ist nicht mehr so viel. Weißt? Ich habe viele Kirmesse gespielt und Volksfeste gespielt. Auch zweimal Oktoberfest mit Matthias Arratz. Irgendwie wollte ich das alles ausprobieren und wissen, ob ich das schaffe und wie das klingt, wie das geht.
Ja. Welches Buch oder welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Die kleinen Miller-Story sollten wir gesehen haben. Und die Benny Goodman-Story.
Benny Goodman-Story.
Ich habe beide gesehen, habe beide Videos zu Hause.
Ich habe auch beide DVDs daheim. Weil ich als Kind hatte ich mir das auf VHS und dann gab es das irgendwann nicht mehr. Und dann irgendwann ist mir das vor Jahren eingefallen. Ja. Und findest du ja nirgendwo. Und habe ich mir bestellt, weil mich die damals als Kind total beeindruckt haben. Irgendwie.
Also ein Buch könnte ich bin kein Leser, aber der Mann mit dem Fagott fand ich ein geniales
Udo
Buch.
Jürgens.
Ja, Udo Jürgens. Ja. Ja, ein geniales Buch.
Welche Aufnahme sollte man mal gehört haben?
Na, die ich gesagt habe.
Okay.
Also ich sag's gerne nochmal, Die ganze Welt ist Himmelblau von Ernst Mosch, ein Doppel-LP. Und da hört man eigentlich als Egerländer-Fan, wie man spielen sollte.
Okay. Abschließend, was sind deine Wünsche privater Natur und für die Blasmusik?
Also privat natürlich immer dasselbe, gesund bleiben, wenn es geht, dass meine Familie alles funktioniert und dass die Welt normal wird wieder. Und musikalisch würde ich mir wünschen, dass es sich alle mal diese Doppel-LP anhört, Die ganze Welt ist Himmelblau, dass jeder mal wahrnimmt, was denn Blasmusik bedeutet und wie die gespielt werden muss, ja. Wo Emotionen sind, die Crescendi Maron, nicht irgendwie was Brutales rauskommt, ja, sondern immer dem Musikstück entsprechen und auch dem Instrument entsprechen. Das ist ja kein Brüller, ein Flügelhorn reinbrüllt oder Tenor, sondern die wollen liebevoll behandelt werden. So wie man da rein spielt oder singt, soll es dann vorne auch rauskommen. Das wäre mein Wunsch an die Kollegen.
Okay. Eddie, vielen lieben Dank.
Gerne.
Das war die Folge mit Eddie Sagert. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt, denn wir sind da ja sehr tief in die Egerländer Blasmusik gegangen und auch über Ansichten gesprochen, wie er darauf blickt, auch auf die Entwicklung, auch was Festivals betrifft. Da freue ich mich sehr auf eure Nachrichten. Ich fand es total schön, nach 20 Jahren mit ihm endlich mal wieder näher zu sprechen über die Dinge, wie sein Lebenslauf war, denn das finde ich sehr bemerkenswert, wie jemand mit so einem ganz großen Wunsch und Willen, Musik zu machen, über den Bäckerlehrling zum Profimusiker. Und wir reden ja jetzt von großen Engagements, Ernst Mosch, Hessen-Musikanten gekommen ist. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mich etwas unterstützen wollt, dann bitte abonniert doch diesen Podcast, denn es gibt noch ganz viele, die das noch nicht gemacht haben. Und wenn ihr den abonniert, hilft mir das in der Reichweite. Und mehr Reichweite heißt natürlich, bessere und größere Gäste zu holen. Wenn ihr mein kleines Team auch noch finanziell unterstützen wollt, lade ich euch auf Patreon ein. Und mein Newsletter gibt es auch noch zu abonnieren. Der kommt einmal im Monat. Ich bedanke mich bei den Supportern Buffet Grandpont und bei der Woodstock Academy, für den Schnitt bei Leander Machern und für die Musik bei Dirk Mattes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.